Die Geschichte beginnt, als meine Schwester in der 8. Klasse war, und sie dauert bis heute an. Wenn ich lang sage, meine ich wirklich lang. Meine Schwester Diana ist 6 Jahre jünger als ich, und ich war die erste, die in den USA geboren wurde, da ich mit meiner Familie im Alter von 2 Jahren in die USA ausgewandert bin. Als sie in der 8. Klasse war, war ich schon an der Universität. Aufgrund der engen Beziehung unserer Familie war es nicht ungewöhnlich, dass ich sie oft besuchte und mit ihnen telefonierte. Daher erlebte ich manche Dinge nicht persönlich, sondern hörte sie von meiner Mutter, meinem Vater und ihrer Schwester. Meine Schwester war schon immer eines dieser hübschen Mädchen, die auf männliche Aufmerksamkeit angewiesen sind. Schon in jungen Jahren war sie sich ihres Aussehens sehr bewusst, wusste, wie Jungs sie ansahen und wollte unbedingt einen Freund haben. Dieser Freund erschien in Gestalt eines Neulings in der Oberschule namens Elliot. In unserer Gegend war es nicht ungewöhnlich, dass in Beziehungen ein Altersunterschied von 1 Jahr herrschte. Selbst ich hatte in der 8. Klasse einen Freund, der 1 Jahr jünger war als ich. Aber als meine Schwester ihre Augen an ihm hängen ließ, wurde sie regelrecht besessen von der Vorstellung, mit ihm zusammen zu sein, was vermutlich daran lag, dass er in der Oberschule war, während sie noch in der Mittelschule war. Als Elliot nicht mit Diana ausgehen wollte, hielt er sie dennoch emotional in der Schwebe, was ihren seelischen Zustand erheblich belastete, jung, voller Hormone und was wir heute als manische Depression kennen. Es war ihr so wichtig, was andere, vor allem Jungen, von ihr hielten. Wir sorgten dafür, dass sie gerade so viel Aufmerksamkeit in Form von Telefonanrufen bekam, etwa in der Nachbarschaft ihrer Freundin, in der auch er lebte, um sie an ihn zu binden, ohne wirklich mit ihr auszugehen. Das mag wie eine Kleinigkeit erscheinen, aber es nagte an Dianas Selbstwertgefühl und ihrem Seelenfrieden. Sie fing an, sich zu ritzen, schlich sich aus dem Haus und entwickelte sich zu einer äußerst aggressiven Person gegenüber unserer Familie. Zugegeben, ein Teil davon lag daran, dass sie verwöhnt war, aber sie war auch ein sehr junges und instabiles Mädchen. Zwei Eigenschaften, die schwer voneinander zu trennen sind. Wir vertrauten ihr nicht, wenn sie zu einer Freundin ging, weil wir wussten, dass sie nachts heimlich losziehen würde, um Elliot, der nur wenige Häuser entfernt wohnte, zu besuchen. Trotzdem klammerte sie sich an die Hoffnung, dass sie eines Tages zusammen sein würden. Und tatsächlich, als sie in die Oberschule kam, geschah es. Sobald sie nicht mehr offiziell als Mittelschülerin galt, fragte Elliot meine Schwester nach einem Date. Mein Vater mochte ihn nicht, weil er sah, welch seelisches Leiden sich bei Diana abzeichnete. Und ich mochte ihn ebenfalls nicht, weil er sie in der Schwebe hielt, bis sie alt genug war, um für sein Ansehen akzeptabel zu sein. Aber meine Schwester wollte unsere Warnungen nicht hören, und meine Mutter, die es heute als Fehler eingesteht, unterstützte die Beziehung in der Hoffnung, dass Dianas emotionale Qualen sich legen würden, wenn sie endlich zusammen wären. Die Beziehung begann, wie viele in so jungem Alter, mit einer unbeschwerten Flitterwochenphase, in der sie sich liebten und alles gut schien. Doch bald bemerkten wir bei Elliot ein besitzergreifendes Verhalten und subtile Manipulationstaktiken. Diana hatte schon immer männliche Freunde. Sie war von Natur aus hübsch und lebensfroh, was dazu führte, dass sie ungewollt ihre Freundinnen verärgerte, während männliche Freunde meist weniger streitsüchtig waren. Und genau hier fing es an. Elliot entwickelte eine richtig miese Einstellung, wenn sie sich mit ihren männlichen Freunden traf, selbst wenn er eingeladen war, mitzukommen. Schließlich wurde es für Diana einfacher, ganz auf ihre männlichen Freunde zu verzichten, um Streit und Elliots schreckliche Launen zu vermeiden, und so verlor sie allmählich ihre männlichen Freunde. Das eskalierte schließlich so weit, dass er ihr furchtbare Beleidigungen an den Kopf warf und sie fragte, ob sie mit einem von ihnen geschlafen hätte, wenn sie auch nur kurz mit ihren wenigen verbliebenen männlichen Freunden in den Fluren sprach. Schließlich hatte sie gar keine männlichen Freunde mehr. Auch ihre Freundinnen blieben nicht verschont. Elliot mochte es nicht, wenn Dianas Freundinnen einen Freund hatten oder wenn sie gemeinsam ins Kino gingen, weil sie dann womöglich einen anderen Jungen kennenlernen könnte. Er fing an, ihre Freundinnen wegen ihrer Kleidung und ihres Verhaltens zu kritisieren und sagte zu Diana, dass sie genauso sei, wenn sie mit ihnen ausgehe. Ihre Beziehung war sehr stürmisch. Man hörte oft, wie sie sich am Telefon anschrien. Wenn sich Diana in ihr Zimmer einschloss, hörte man Geschichten, wie Elliot fast bestimmte Jungs an der Schule zusammengeschlagen hätte, weil sie mit ihr sprachen. Während der häufigen Trennungsphasen war er oft verbal missbräuchlich und drohte ihr gegenüber. Er nannte sie fette Schlampe und dergleichen. Außerdem behauptete sie mehrmals, dass er sie körperlich verletzt habe. Nicht, dass er sie geschlagen sondern dass er sie gegen Wände gestoßen habe und Ähnliches. Das, um es milde auszudrücken, machte mich außerordentlich wütend, aber ich konnte sie nicht dazu bringen, mit ihm Schluss zu machen. Keiner von uns konnte es. Und wann immer wir versuchten, den Kontakt zu unterbinden, fanden sie einen Weg, die Regeln zu umgehen. Es war fast unmöglich, sie voneinander zu trennen. Trotz seines missbräuchlichen Verhaltens und selbst wenn wir ihr untersagten, zu ihm zu gehen oder ihr alle technischen Kommunikationsmöglichkeiten entzogen, besuchten sie dieselbe Schule. Es war unmöglich, sie zu trennen, ohne dass sie die Schule wechselte, was sie jedoch keinesfalls wollte. Mein Vater und ich hatten genug von diesem Mist und sagten Diana bei jeder Gelegenheit, dass er nichts Gutes für sie sei. Meine Mutter wurde leider ebenfalls von ihm manipuliert. Sie hatte nie einen Sohn. Und auch wenn das keine ausreichende Entschuldigung ist, kann ich nachvollziehen, dass sie ein weiches Herz für ihn entwickelte. Schließlich bekamen wir all diese Informationen nicht direkt mit, sondern nur durch Diana und andere. Meine Mutter ging davon aus, dass Diana ihre Vorwürfe übertreibe, was typisch für sie war, denn sie hatte zu diesem Zeitpunkt ein chronisches Lügenproblem und hatte sich sozusagen zu einer emotionalen Stütze für Elliot entwickelt, der selbst kein gutes Verhältnis zu seiner Familie hatte. Rückblickend gibt sie zu, dass sie wahrscheinlich nur von ihm manipuliert wurde, und so zog sich diese Beziehung viel länger hin, als sie hätte dauern sollen. Als das Vorbereitungsjahr für die Universität kam, entschied sich meine Schwester, wie viele törichte junge Menschen, ihre zukünftige Ausbildung an den Ort zu binden, an dem Elliot studierte. Er besuchte ein privates College, war ein Jahr älter als sie und erhielt ein Wrestling-Stipendium, während sie sich an einer öffentlichen Universität bewarb, die nur wenige Meilen von seinem Campus entfernt lag. Alles, was sie tun musste, war dieses Jahr zu überstehen, bevor sie die Oberschule abschloss, und dann würden sie praktisch zusammen an die Universität gehen. Doch das Jahr, in dem er an der Universität war und sie noch in der Oberschule, war ein absolutes Chaos, das langsam und glücklicherweise zum Ende ihrer Beziehung führte. Er begann, sich mit zwei Mädchen an seiner Universität zu treffen, die aus irgendeinem Grund damit anfingen, meine kleine Schwester zu hänseln und sie absichtlich dazu zu bringen, sich Sorgen zu machen, dass Elliot hinter Dianas Rücken etwas mit ihnen anstellte. Immer wenn sie Elliot darauf ansprach, brachte er eine Ausrede vor: »Weißt du, so etwas würde ich niemals tun. Doch eines Ereignisses bleibt mir besonders in Erinnerung. Ich war über die Feiertage zu Hause und klopfte an Dianas Tür, um mit ihr zu sprechen. Als ich den Raum betrat, lag sie zusammengesunken auf dem Boden und weinte heftig. Nicht nur das Weinen einer verwöhnten Prinzessin, sondern ein solches Weinen, bei dem sie sich krümmte und ihren Bauch umklammerte, weil der Kummer ihr körperliche Schmerzen bereitete. Ich fragte sie, was los sei, und sie erzählte mir, dass sie Elliot angerufen habe und eines der Mädchen abnahm, was andeutete, dass das Mädchen spätabends in seinem Zimmer war. Sie war am Boden zerstört. Wir dachten, das wäre das Ende, aber dem war es nicht so. Er erfand eine Geschichte, wonach das Mädchen ihm bei den Hausaufgaben geholfen habe und er gerade im Badezimmer sei, als sie abnahm. Sie kaufte diese Ausrede und die Beziehung ging weiter. Derartige Vorfälle mit diesen Mädchen wurden bei Elliot zur Regel. Zuerst schien alles in Ordnung. Dann schickte entweder Elliot oder die Mädchen ihr Nachrichten, posteten in den sozialen Medien oder taten Dinge, die sie an seiner Treue zweifeln ließen. Daraufhin erzählte er ihr immer wieder eine herzzerreißende Geschichte und sie nahm ihn jedes Mal zurück. Es war, als ob er diese Mädchen absichtlich nutzte, um meine kleine Schwester zu quälen, etwas, das sie regelrecht zu genießen schien und das absolut ekelhaft war. Schließlich sammelten wir alle Beweise und legten sie dem Fußballtrainer der Mädchen vor, die meine Schwester an der Schule belästigten. Sie waren auf einem Sportstipendium, in der Hoffnung, so ein Ende herbeiführen zu können. Und tatsächlich. Was die Mädchen betraf, drohte der Trainer, sie aus dem Team zu werfen und ihnen das Sportstipendium zu entziehen, da es offensichtlich unsportlich sei, eine Schülerin zu belästigen. Irgendwann trennte sich Diana von Elliot, und eine Zeit lang schien es, als wäre alles vorbei. Doch Manipulatoren lassen selten los, so dass er bald wieder Kontakt zu ihr aufnahm, flehte sie an, ihn zurückzunehmen. Er brach sogar das College ab und zog zurück in ihre Heimatstadt, um zu beweisen, dass er sich von den Mädchen distanzieren wollte. Aber es war nicht mehr dasselbe. Nicht für Diana. Sie gingen eine Zeit lang immer wieder aus, und wir wurden Zeugen von immer mehr seiner schrecklichen, besitzergreifenden Verhaltensweisen. Bis sie an die Universität ging, wurden die Dinge unerträglich. Meine Eltern wollten nicht zulassen, dass sie ihr Studium vernachlässigte, nur weil Elliot beschlossen hatte, abzubrechen und in ihre Heimatstadt zurückzukehren. Also ging sie an die Universität und etwa zur gleichen Zeit trat er den US Marines bei. Ich weiß nicht, warum er das tat, denn sein ganzes Teenagerleben drehte sich darum, Diana nahe zu halten. Und jemanden von ihr fernzuhalten, indem er ihn weit wegschickte, ist keine gute Methode. Ich kann nur vermuten, dass er versuchte, meine Schwester an einen Ort zu locken, der weit entfernt von ihrer Familie lag. Denn während meine Mutter aus irgendeinem Grund immer noch in ihn verliebt war, hassten mein Vater und ich ihn. Und das meine ich nicht übertrieben. Als Beispiel, meine Schwester fragte meinen Vater, ob er seine Zustimmung geben würde, wenn sie heiraten sollten. Und mein Vater sagte, er würde der Hochzeit sowieso nicht beiwohnen. Dann wurden die Dinge ernst. Während Diana an der Universität war und zum ersten Mal einen Hauch von sozialer Freiheit erlebte, sie konnte tatsächlich zu Partys gehen, sich mit Freunden treffen und mit Männern zusammen sein, die zwar unreif, aber keineswegs komplette Idioten waren und wussten, wie man Frauen respektiert, nahmen Elliot Textnachrichten und verbale Misshandlungen immer mehr zu. Sie hörte jedoch nicht auf, ihn zu sehen. Wie sollte er das in Kalifornien durchsetzen? Also beschloss sie, ihn zu besuchen. Ich muss sagen, ich war ehrlich überrascht, als meine Schwester zurückkehrte. Ich war fast sicher, dass er entweder einen Heiratsantrag machen oder ihr in irgendeiner Weise Schaden zufügen würde, um eine Rückkehr zu verhindern. Er machte ihr einen Heiratsantrag, doch sie sagte, sie wolle warten, bis er seine Einberufung beendet habe, da sie niemanden wollte, der sie von ihrem Heimatstaat wegführen würde. Sie kam in guter Stimmung zu uns zurück. Zumindest lehnte sie seinen Antrag ab und sie hatten trotzdem eine schöne Zeit zusammen. Anscheinend gefiel ihr das aber überhaupt nicht, denn seine Belästigungen nahmen danach einen regelrechten, wahnhaften Charakter an. Es gab dann dieses Ereignis, den Marine Ball, bei dem Soldaten jemanden Besonderen zu einer riesigen Tanzveranstaltung mitnahmen, so etwas wie ein Abschlussball, aber in übertriebener Form. Diana wollte unbedingt hingehen, doch meine Mutter verbot es ihr, und zudem hatte sie bereits für die erste Reise bezahlt, von der wir zuvor gesprochen hatten. Also willigte meine Schwester ein. Er nahm daraufhin stattdessen eine andere Frau mit, anstatt wie ein anständiger, verliebter Mann allein hinzugehen und die Ereignisse des Abends in schamloser Detailtreue in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Das stürzte meine Schwester in eine tiefe Verzweiflung und war letztlich der endgültige Bruch für sie. Sie trennten sich. Er blieb in Kalifornien. Sie war wieder bei uns und wir dachten, endlich wäre es vorbei. Doch selbstverständlich war es das nicht. Nach dieser Trennung stürzte sich meine Schwester in selbstzerstörerisches Verhalten. Sie ging nicht mehr zu ihren Vorlesungen, feierte ständig, verprasste das angesparte Notfallgeld und dann geschah etwas wirklich Schreckliches, über das ich aus Rücksicht auf die Anonymität nicht ins Detail gehen will, denn selbst im Zustand der Anonymität geht es mich nichts an, diese Details zu veröffentlichen. Es ist mir immer noch ein Graus, daran zu denken, aber im Wesentlichen wurde sie auf einer Party mit Drogen betäubt und man kann sich vorstellen, wie es danach weiterging. Sie verbarg es jahrelang vor mir, aber meine Mutter wusste es ebenso wie Elliot, der, wie ich anmerken muss, sehr eifrig versuchte, sie zurückzugewinnen, seit sie sich von ihm getrennt hatte. In einem Zustand totaler Verzweiflung und mentaler Unsicherheit rief sie ihn an, vermutlich in der Hoffnung, dass er sie trösten und ihr sagen würde, dass er sie liebe, so wie es Männer tun, denen es wirklich etwas bedeutet. Doch stattdessen nannte er sie ein und sagte, sie hätte es sich selbst zuzuschreiben und wahrscheinlich gelogen, so dass sie es selbst herbeigeführt hätte. Dies brachte sie mental völlig aus der Bahn, eine der Personen, die sie am meisten liebte, und war der endgültige Bruch. Nach diesem Vorfall sprach sie nie wieder mit ihm, der Schaden war jedoch angerichtet. Trotz all der Strapazen, die sie durchmachte, in Bezug auf die Drogen, den Verlust des Mannes, den sie liebte, auch wenn er ein Arschloch war, weil er sie beschuldigte, war es ihr letztlich nicht möglich, sich von ihm zu lösen. Trotzdem blieb sie tief in ihn verliebt, und er schickte ihr sogar eine Textnachricht, in der er schrieb, er wolle seine Tochter nach ihr benennen. Oder er wolle seine Tochter so benennen, wie wir es eigentlich für unser eigenes Kind vorgesehen hatten, nur um sie zu quälen. Er war ein regelrechter Psychopath. Ich weiß nicht, welche Reaktion er sich von dieser Nachricht erhoffte, aber er bekam sie nicht. Stattdessen hörte sie auf, ihm zu antworten, blockierte ihn in den sozialen Medien, blockierte seine Telefonnummer. Trotzdem rief und schrieb er immer wieder, versuchte sie auf Facebook, Twitter und so weiter hinzuzufügen. Schließlich hinterließ sie eine Nachricht auf Facebook an seine Frau, in der sie berichtete, was er im Verlauf ihrer Beziehung an belästigendem Verhalten an den Tag gelegt hatte. Die arme Frau, die er dazu gebracht hatte, ihn zu heiraten, ist immer noch bei ihm, aber für eine Weile hörte die Belästigung auf, wenn auch nicht ganz. Bis heute erhält sie die schlimmsten Textnachrichten von anonymen Nummerndiensten. Dieses Mal nannte er sie furchtbare Namen, sagte, sie hätte es sich selbst gewünscht und äußerte die abscheulichsten, vulgären Dinge über sie, die ich hier niemals wiederholen werde. Ab und zu schickt er erneut Nachrichten an seine Frau, um sie zur Unterbrechung zu zwingen, aber mittlerweile glauben wir, dass er Administratorzugriff auf ihr Konto hat und es schafft, diese Nachrichten zu löschen, bevor seine Frau sie sehen kann. Oder aber seine Frau ist ebenso wahnsinnig wie er und genießt es, meine Schwester zu quälen. Ich bezweifle das aber. Ich denke, sie ist ein bedauernswerter Spielball in diesem schrecklichen Kreislauf des Missbrauchs. Dieser Mann ist gefährlich. Auch wenn es nie zu körperlichen Auseinandersetzungen mit meiner Schwester kam, bezweifle ich keinen Augenblick, dass, wenn sie jemals seinen Heiratsantrag angenommen hätte, sie in Kalifornien gelandet wäre, allein mit einem Kind im Alter von 18 oder 19 Jahren, fern von ihrer Familie, in einer verbal und körperlich missbräuchlichen Beziehung. Die Dinge, die er ihr anonym per Textnachricht geschickt hat, waren gewalttätig, sexuell und in anderer Hinsicht übergriffig. Obwohl die psychologischen Untersuchungen im Militär angeblich sehr streng sind, schaffte er es irgendwie, durch die Maschen zu schlüpfen und wurde nun darauf trainiert, zu töten. Ich habe nichts gegen Militärangehörige. Ich respektiere unsere aktiven Soldaten und Veteranen. Aber dieser Mann ist gefährlich, obsessiv und jetzt auch noch in der Kunst des Tötens geschult. Momentan lebt er in Kalifornien, zusammen mit seiner Frau und seinem Kind und schickt meiner Schwester obszöne Nachrichten. Doch seine Einberufung endet in einem Jahr. Wenn er sich entscheidet, nicht wieder einzutreten, kehrt er in unseren Bundesstaat, in unsere Heimatstadt zurück, die nur 5 Minuten entfernt liegt. Meine größte Angst ist, dass, wenn und sobald er zurückkommt, er meiner Schwester oder meinen Eltern Schaden zufügt. Ich habe mittlerweile ein eigenes Haus und meine Schwester lebt mit ihrem jetzigen Freund zusammen, der in jeder Hinsicht das genaue Gegenteil von Elliots psychopathischer Persönlichkeit ist, aber meine Eltern wohnen noch immer im selben Haus. Ich würde es ihm nicht übel nehmen, wenn er ihnen wehtut, um Diana zu verletzen. Ich hoffe nur, dass er sich entscheidet, wieder einzutreten und niemals wieder einen Fuß in das Haus meiner Eltern oder in das Leben meiner Schwester setzt. Meine Schwester möchte einfach nur weitermachen. Das tun wir alle. Meine Mutter hat ihre Rolle als Ermöglicherin dieser Beziehung längst akzeptiert und gibt zu, dass sie falsch lag. Auch wenn sie sagt, sie sei manipuliert worden, übernimmt sie die volle Verantwortung für ihren Anteil und bereut es zutiefst. In einem seiner letzten Versuche, die Familie zu erreichen, sagte sie ihm, dass er sie auf keinen Fall noch einmal kontaktieren oder ins Haus kommen solle. Und bisher hat er auf sie gehört, zumindest solange er im Urlaub war und wieder zu Hause war. Ich lebe in ständiger Angst, dass ich eines Tages bei einem Besuch bei meinen Eltern etwas Schreckliches vorfinden könnte. Ich fürchte, dass er mit all seinen militärischen Fähigkeiten meine Schwester finden und ihr oder ihrem Freund etwas Schlimmes antun könnte. Meine Schwester hat die Polizei nie wegen irgendeines Vorfalls in dieser Geschichte kontaktiert. Auch wenn sie ihn jetzt hasst, will sie seiner Frau, seinen Kindern oder sonst jemandem nicht wehtun. Deshalb wendet sie sich nicht an die US Marines wegen seines Stalking und ruft auch die Polizei nicht. Sie will einfach nur, dass es aufhört und ignoriert ihn so gut es geht. Ich hoffe, dass sein Stalking endlich aufhört, dass sie irgendwann genug hat und die Behörden einschaltet. Doch im Moment befinden wir uns alle in einem Zustand der Ungewissheit, indem wir darauf warten, ob er bei den US Marines bleibt oder nicht. Aber Elliot, falls du das hier hörst und diese Geschichte erkennst, du bist ein äußerst kranker Mensch. Deine Eifersucht, dein verbaler Missbrauch, deine Stalking-Tendencies und deine Fähigkeit zu physischer Gewalt werden dich eines Tages ins Gefängnis bringen. Ich hoffe nur, dass es nicht geschieht, weil du meiner Familie wehtust. Du solltest dir lieber wünschen, dass wir uns nie wieder begegnen, denn wenn du bei meinen Eltern auftauchst, werde ich nicht zögern, die Polizei zu rufen, um sie und mich zu verteidigen. Früher, als ich noch an der Universität war, arbeitete ich abends in einem unabhängigen Café, das zufällig direkt neben einem kleinen Bagelladen lag. Ich glaube, es muss in gewissem Maße eine Absprache zwischen den beiden Besitzern gegeben haben, denn der Bagelladen war darauf ausgerichtet, gesundheitsbewusste Kunden anzusprechen. während alle Backwaren im Café diabetesfördernde Zuckermengen enthielten. Deshalb kam es natürlich oft vor, dass ich im Bagelladen kurz etwas aß, bevor ich meinen Arbeitseinsatz antrat. Denn der Zuckerschock, der nach einem unserer Zimtschnecken folgte, war so lähmend, wie es eben nur geht. So lernte ich Tom kennen. Tom arbeitete Vollzeit im Bagelladen und nahm fast jedes Mal meine Bestellung auf, wenn ich vorbeikam. Es dauerte nicht lange, bis er meine Bestellungen auswendig kannte. Kurz darauf waren wir uns mit Vornamen bekannt. Und je vertrauter wir wurden, desto mehr entwickelte sich ein zartes Flirten in unseren täglichen Gesprächen. Ich war damit nicht unzufrieden. Er war irgendwie süß. Und es tat auch nicht weh, dass er mir anfing, Rabatte zu gewähren. Nach etwa einem Monat fragte er mich, ob ich einen Freund hätte. Ich sagte nein. Also fragte er, ob ich nach Feierabend etwas trinken gehen wolle. Der Bagelladen und das Café schlossen etwa eine halbe Stunde nacheinander. Ich sagte, klar, warum nicht? Aber oh mein Gott, wenn ich gewusst hätte, was für ein Typ Tom wirklich ist, hätte ich mich schon damit abgefunden, bei der Arbeit durch die dänischen Gebäckstücke zuzunehmen. Ein paar zusätzliche Pfunde lassen sich leicht abwerfen, aber ein ausgewachsener Stalker, das ist etwas ganz anderes. Ich traf Tom an diesem Tag nach der Arbeit nicht, da ich mit einer anstehenden Frist viel zu beschäftigt war. Dennoch verabredeten wir uns, uns am Wochenende zu treffen, um zu sehen, ob es zwischen uns funkte. Es war definitiv nicht das beste Date, auf dem ich je gewesen bin. Ich glaube, die Chemie, die wir hatten, übersetzte sich einfach nicht in eine gesellige, lockere Unterhaltung. Aber ich schrieb ihn nicht komplett ab und wir einigten uns darauf, uns erneut zu treffen, sobald wir beide Zeit hatten. Es ist so seltsam, daran zu denken, dass er mir anfangs tatsächlich Freiraum ließ. Manchmal vergingen 48 Stunden, in denen wir nicht miteinander sprachen. Es schien wirklich entspannt zu sein, doch dann kam der Tag, an dem ich in den Bagelladen ging und die Managerin die Abendschicht übernahm. Das war höchst unüblich, also fragte ich sie, ob Tom krank sei oder so etwas. Da schlug sie mir vor, dass Tom nicht mehr dort beschäftigt sei. Wir entschieden, dass es am besten wäre, getrennte Wege zu gehen. Ich war schockiert und wartete, während ich auf meine Bestellung wartete, und schrieb Tom eine SMS, um zu fragen, was zum Teufel mit diesem getrennte Wege gehen los sei. Er antwortete ziemlich schnell und teilte mir mit, dass die Managerin ihn erwischt hatte, wie er mir einen Rabatt gewährte und ihn daraufhin entlassen wurde. Sofort fühlte ich mich schrecklich schuldig, und mir kam der Gedanke, dass ich vielleicht den Differenzbetrag begleichen könnte, der geschuldet war, um sie eventuell dazu zu bringen, ihm seinen Job zurückzugeben. Also bot ich, als ich gerade meinen Bagel abholte, höflich an, den Rabatt zurückzuzahlen, falls sie in Erwägung ziehen würde, Thomas' Stelle wieder anzubieten. Ich schmückte meine Geschichte ein wenig aus und tat so, als hätte ich ihn dazu gebracht. Die Managerin hatte die ganze Zeit diesen Wow-Blick im Gesicht. Gerade als ich dachte, ich hätte einen soliden Punkt gemacht, sagte sie, ach, ist das, was er dir erzählt hat? Laut ihr war Tom nicht wegen der Rabatte gefeuert worden. Es war ihre eigene Richtlinie, dass lokale Unternehmen einen Preisnachlass auf ihr Essen erhalten. Er wurde entlassen, weil sie eine Reihe von Beschwerden von Kundinnen über sein Verhalten gegenüber ihnen erhalten hatte. Sein Vorgehen war erst ein wenig zu flirten, Rabatte anzubieten und dann schließlich nach deren Telefonnummer zu fragen. Denen, die sie gaben, war das kein Problem, während diejenigen, die sie verweigerten, ordentlich beschimpft wurden, bevor er ihnen den Service komplett verweigerte. Sie behauptete, sie hätte sogar Sicherheitsaufnahmen, auf denen zu sehen war, wie er einen Kunden anschrie, und einige seiner Ausdrucksweisen waren absolut abscheulich. Sie plante, ihm eine letzte Warnung wegen der Vorfälle zu erteilen, da sie es vorzog, mit- und Junior-Mitarbeiter zu arbeiten und sie zu betreuen, statt sie einfach rauszuwerfen. Aber eines konnte sie nicht ertragen: Lügner. Und sie bemerkte nicht, dass die Aufnahmen auch Ton enthielten. Tom versuchte, sich mit Lügen aus der Situation herauszureden, indem er behauptete, der Streit sei entstanden, weil die Dame versucht habe, ihm einen falschen 10-Dollar-Schein zu geben. Das ist gleichbedeutend mit einem pathologisch hohen Maß an Unehrlichkeit. Er beharrte weiter auf seinen Lügen, obwohl die überwältigenden Beweise das Gegenteil belegten. Ich erinnere mich, dass ich mich für die Störung entschuldigte und ihr dafür dankte, dass sie mich auf den richtigen Weg brachte, bevor ich zur Arbeit ging, um einzuchecken. Tom erwartete zu diesem Zeitpunkt noch eine Antwort, aber ich wusste einfach nicht, was ich ihm sagen sollte. Ich war mir nicht einmal sicher, ob ich jemals wieder mit ihm sprechen würde. Ich meine, es hätte sein können, dass ich beschimpft worden wäre, wenn ich den Mut gehabt hätte, ihn abzulehnen. Als ich meine Schicht beendete, holte ich mein Telefon aus meiner Handtasche und stellte fest, dass ich insgesamt 12 Benachrichtigungen mit Toms Namen erhalten hatte. Anfangs waren sie alle ganz freundlich. Schönen Arbeitstag, schreib mir, wenn du fertig bist, etc. Aber gegen 20 Uhr gab es offensichtlich einen Moment, an dem er von der Interaktion zwischen mir und seiner ehemaligen Managerin erfuhr, und er war darüber überhaupt nicht glücklich. Also wird er der ausbeuterischen Arbeitgeberin mehr glauben als der Person, die sie gerade ausgenutzt hat? Das ist genau das, was am amerikanischen Arbeitsmarkt falsch läuft. Selbst die Arbeiter, lautete der allgemeine Ton seiner Nachrichten. Ich will nicht sagen, dass ich völlig anderer Meinung bin, aber die ganze Sache hinterließ einen so schlechten Nachgeschmack, dass ich überhaupt nicht daran interessiert war, ihn wiederzusehen. Als ich nach Hause kam, blockierte ich Toms Nummer, löschte seine Kontaktdaten und dachte, damit wäre es vorbei. Aber oh, wie falsch ich lag. Ein paar Tage später, während ich in der Abendschicht arbeitete und mich bückte, um den Mini-Kühlschrank aufzufüllen, beendigte ich meine Arbeit, schloss den Kühlschrank und als ich aufstand und mich umdrehte, stand Tom an der Kasse. Ich versuchte, so warm und freundlich wie möglich zu sein, fragte, wie es ihm gehe, vermied aber ausdrücklich das Thema, dass wir seit seiner kleinen SMS-Tirade nichts mehr gesprochen hatten. Zunächst dachte ich, ich hätte eine Kugel umgangen, da er völlig zivilisiert blieb und fortfuhr, ein Getränk zu bestellen. Aber genau in dem Moment, als ich ihm gerade sein Getränk reichte, machte er es super, super peinlich. Ich schätze, du bist damit wirklich fertig mit mir, oder? Er sagte es nicht in einem besonders aggressiven Ton, aber es war laut und störend genug, um fast alle im Laden auf ihn aufmerksam zu machen. Ich fühlte, wie ich vor Verlegenheit beinahe erstarrte, doch irgendwie behielt ich meine körperliche Form bei und sagte so leise wie möglich, »Dies ist weder der richtige Zeitpunkt noch der Ort. Bitte lass es sein.« Er lächelte nur, nickte und begann wegzugehen. Doch anstatt tatsächlich durch die Tür zu gehen, wie ich dachte, setzte er sich einfach mitten in den Laden und starrte fortan auf den Kassenbereich, zwischendurch in kleinen Schlucken seinen Kaffee trinkend. So fing es im Grunde an. Tom tauchte fast jedes Mal zum Kaffee auf, wenn ich arbeitete, und jedes Mal saß er etwa eine Stunde lang da und starrte mich an, wenn er an der Kasse war. Er war nie unhöflich oder unangenehm, jedenfalls nicht nach dem anfänglichen Vorfall. Obwohl mein Chef mir versichert hatte, dass jegliches seltsames Verhalten zu einem lebenslangen Bann führen würde, war er zögerlich, Tom wegen eines kleinen merkwürdigen Verhaltens rauszuwerfen. Es entstand sogar ein inoffizieller Scherz. Alle nannten ihn Vicky Stalker. Ich muss zugeben, dass mich der Witz über das Aufzwingen von portugiesischen Puddingtörtchen, bis er zu dick wurde, um mich zu jagen, wirklich zum Schmunzeln brachte. Aber Junge, das hörte auf, lustig zu sein, nachdem er mir zum ersten Mal nach Hause folgte. Danach wurde es ernst. Ich rief die Polizei, holte mir Rat von deren Spezialisten für obsessive Verhaltensweisen und sie besuchten tatsächlich Tom, um ihn vor seinem Stalking zu warnen. Anscheinend hielt er sich aber nur etwa eine Woche lang zurück und was folgte, war eine schmerzhaft langsame Eskalation, die in Folgendem gipfelte. Von den 2 Dutzend Mal, in denen er mir bis zu diesem Zeitpunkt gefolgt war, stand Tom entweder an der Straßenecke und beobachtete, wie ich in mein Gebäude ging, oder er stand außerhalb des Gebäudes und starrte in die Fenster, als wollte er genau herausfinden, in welcher Wohneinheit ich war. Doch an dem besagten Tag war ich so daran gewöhnt, dass er Abstand hielt, dass ich nicht einmal bemerkte, dass er fast direkt hinter mir war, als ich an meiner Tür ankam. Ihn so nah zu sehen, löste tatsächlich ein Quietschen aus mir aus. Ein Quietschen, auf das ich definitiv nicht stolz bin. Aber Jesus Christus, ihn dort zu sehen, hat mir wirklich einen Schrecken eingejagt. Ich war innerlich unendlich erleichtert, dass das Schloss über einen Schlüsselanhänger bedient wurde und nicht über einen echten Schlüssel. Tom blieb einfach an der Tür, klopfte darauf und forderte, dass ich endlich herauskomme, dass ich erwachsen sein und mit ihm über irgendetwas reden müsse. Was auch immer es war, da er an der Tür klopfte und draußen in der Straße schrie, geriet ich völlig in Panik und natürlich war mein erster Impuls, die Polizei zu rufen. Ich glaube, er klopfte so heftig und tat so, als sei ich der Einzige im Inneren, denn das Gebäude, in dem ich lebte, sah damals genauso aus wie alle anderen Familienhäuser im Block. Für ihn hätte ich durchaus die einzige Person sein können, die dort wohnte. Aber dem war nicht so. Ich bewohnte die oberste Etage des Hauses, während das Erdgeschoss vollständig von einem puerto-ricanischen Typen bewohnt wurde, der Nachtschichten arbeitete. Beachte, dass das Ganze an einem Samstagnachmittag stattfand, mitten in der Schlafenszeit dieses Mannes. Während ich also darum betete, dass die Polizei rechtzeitig eintraf, näherte sich ein unwahrscheinlicher Retter, um mich zu retten. Stell dir vor, du wärst ich. Alles, was du hörst, ist Vicky, wenn du denkst, du kannst Typen wie mich verarschen und nicht mit den Konsequenzen rechnen. Du bist dümmer, als du aussiehst. Bang, bang, bang. Dann, aus dem Nichts, dröhnt eine noch tiefere, lautere Stimme herüber. Hey, bist du verrückt? Ich versuche hier zu schlafen. Mein Nachbar von unten, dessen Name sich tatsächlich als Louis herausstellte, trug nichts als eine kurze Hose und schrie Tom ins Gesicht, während er die Treppen unseres Gebäudes hinunterging. Tom begann, ihm etwas zurückzusagen, doch Louis schrie ihn einfach weiter an und forderte ihn auf, zu verschwinden. Es schien, als hätte er überhaupt nicht vor, zurückzuweichen. Dann ganz plötzlich hörte ich Louis sagen, »Oh, willst du mich tasen, Bruder?« Bevor die Auseinandersetzung körperlich wurde, waren alle auf der Straße auf den entstehenden Faustkampf fixiert, aber ich konnte mich nur auf Louis' Worte »Tase me« konzentrieren. Tom hatte einen Taser mitgebracht, vermutlich um ihn an mir einzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt, als die Polizei wegen des Kampfes sowie meiner Stalking-Beschwerde alarmiert wurde, rollte ein markierter Streifenwagen heran mit einem inzwischen blutenden Tom, der versuchte, sich von der Szene zu entfernen. Zunächst gingen die Polizisten auf Louis zu, zogen ihre Waffen und forderten, dass er die Hände zeigt. Doch er entgegnete, »Hey, ich bin hier das Opfer. Dieser Typ hat gerade versucht, mich zu tasen.« Die Polizei und ich beobachteten, wie Tom anfing, schneller von der Szene wegzugehen, was die Beamten offensichtlich dazu veranlasste, ihn zu verfolgen und wegen des Tragens einer verdeckten Waffe oder was auch immer sie vorhatten, festzunehmen. Schließlich war mein Stalker in Polizeigewahrsam, allerdings ohne Anklagen wegen des eigentlichen Stalkings. Er landete im Gefängnis wegen des einen Vergehens, an dem die Polizei ihn festmachen konnte, dem Inhalt seines Rucksacks. An dem einen Tag, an dem Tom sich entschloss, seiner kleinen Besessenheit nachzugehen und mich in Besitz zu nehmen oder was auch immer, er kam mit einem vorgefertigten Entführungskit und einigen weiteren ausgewählten Gegenständen. Laut dem Detektiv, mit dem ich später sprach, hatte Tom sich an diesem Tag entschieden, mich zu konfrontieren, während er Klebeband, ein Stück Elektrokabel, einen einziehbaren Schlagstock und eine Schachtel mit 100 verschiedenen Verhütungsmitteln bei sich trug. Aus irgendeinem Grund war es vor allem der letzte Teil, der mich besonders gruselte, nicht so sehr ihre Anwesenheit, sondern die schiere verdammte Menge davon. Bei seinem Prozess wegen Verschwörung zur Entführung argumentierte Toms Anwalt, der Staat versuche, einen Mann zu Unrecht zu verfolgen, der das Pech gehabt habe, von einem ausgerasteten Bewährungsabbrecher angegriffen zu werden, während er nichts weiter als Haushaltsartikel mit sich führe. Die Staatsanwaltschaft hatte eine andere Geschichte. Sie hatten nicht nur CCTV-Aufnahmen von Tom, der an insgesamt 31 verschiedenen Gelegenheiten im Laufe von 2 Monaten bei mir am Arbeitsplatz erschien, sondern auch bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden äußerst verstörende Funde gemacht. Das, was Tom an jenem Tag in seinem Rucksack hatte, war nur ein Bruchteil des Entführungskits, das er zusammengestellt hatte. Er hatte allerlei Handschellen, Fußfesseln, Ringknebel und Latexmasken, aber bei weitem das Verstörendste waren die chirurgischen Werkzeuge sowie die Sivo-Flurrying-Canister-Gesichtsmasken-Kombination. Ja, ich musste auch fragen, was Sivo-Flurrin bedeuten sollte, und es stellte sich heraus, dass es ähnlich wie Chloroform ist. Also so etwas, das dich umhaut, wenn man es auf Lumpen tupft. Er besaß Unmengen von gruseligen Materialien auf seiner Festplatte, darunter Anleitungen zur Entführung, zum Verstecken und letztlich zur Unterwerfung seiner potenziellen Opfer durch eine Kombination aus Gehirnwäsche und Schlägen. Außerdem hatte er eine Menge Comics in Fremdsprachen, die sich stark auf körperliche Folter konzentrierten. Man könnte sagen, dass die Staatsanwaltschaft all diese Beweise aufgetürmt hatte, bis sowohl Richter als auch Geschworene eindeutig erkannten, dass Tom ein extrem gefährlicher Mensch war. Ich hatte solche Angst, dass er der Gerechtigkeit irgendwie durch eine Gesetzeslücke entkommen könnte, vielleicht weil er reiche Eltern hatte, die für einen guten Anwalt zahlen konnten. Aber nein, nicht einmal sein tadelloses Vorstrafenregister rettete ihn davor, eine solide 22-jährige Haftstrafe wegen Verschwörung zur Entführung zu verbüßen. Wie du dir vorstellen kannst, war das Ganze ein ziemliches Erlebnis und ich musste eine Reihe von Gerichtsterminen wahrnehmen, um zu bestätigen, dass ich eines der Opfer seiner vielen Fixierungen war. Es war ohne Zweifel die stressigste Erfahrung meines Lebens und ein Teil von mir fragt sich, wie viele dieser 22 Jahre er wirklich absitzen wird. Und wenn er dann endlich entlassen wird, Wird er sich wirklich geändert haben? Oder laufe ich eines Tages in meiner Auffahrt auf, spüre eine Hand auf meiner Schulter, drehe mich um und sehe das Gesicht eines Mannes, der noch immer dabei ist, das zu vollenden, was er angefangen hat. Ich habe in meinem Leben einige Gelegenheitsjobs gemacht. Mein erster Job war ein Sommerjob mit 16 während der Ferien auf einer Molkerei, ein Job, den ich absolut hasste und der es mir schwer machte, überhaupt wieder die Motivation zu finden, als es Zeit war, erneut Arbeit zu suchen. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie ich zu diesem Job kam, aber im darauffolgenden Sommer arbeitete ich als Büroassistentin für eine freiberufliche Fotografin. Meine Eltern kannten sie, da sie früher Mitglied ihrer Kirche war und meine Schwester an ihrem 4H-Programm teilnahm, als sie es leitete. Zu dieser Zeit hatte ihre Gesundheit bereits gelitten. Wie sie behauptete, war es eine Mischung aus chronischer Lyme-Borreliose und Fibromyalgie. Meine Eltern hatten mich auch gewarnt, dass sie ein wenig seltsam sei. Sie war sehr religiös und behauptete, echte Begegnungen mit Dämonen gehabt zu haben und sogar an einigen Exorzismen teilgenommen zu haben. Als Atheistin und Skeptikerin nahm ich ihre Geschichten nie ernst. Abgesehen von den merkwürdigen Erzählungen war sie meist harmlos und die Arbeit für sie war nicht schwierig. Der Job bestand im Wesentlichen darin, viele Dateneingaben zu machen und ihr bei der Vorbereitung der Fotos zu helfen, mit leichten Retuschen und dem Hinzufügen ihres Firmenwasserzeichens, bevor sie die Bilder auf eine Webseite hochlud, auf der ihre Kunden sie durchsehen und die Fotos auswählen konnten, die sie bestellen wollten. Sie fotografierte vor allem Pferdeveranstaltungen wie Dressur, Stadion und Springreiten. Die ersten Monate arbeitete ich in ihrem Wohnzimmer, das damals mein Büro war. Schließlich wurde ich überredet, sie zu begleiten, so wurde ich von ihr als Fotografin ausgebildet und bald fotografierte ich bei den Veranstaltungen gemeinsam mit ihr. Es war langweilige Arbeit, das will ich nicht leugnen. Ich bin kein Pferdefan. Die Sache wurde jedoch erst ein Jahr später richtig merkwürdig, als ich auf die harte Tour lernte, dass es nicht sie war, vor der ich Angst haben musste. Sie hatte zwei Söhne, einen, der außerhalb des Bundesstaates lebte und einen, der in der Marine war. Letzterer, ein Mann namens Nate, von dem ich nur wenig gehört hatte, befand sich irgendwo im Autismus-Spektrum, aber sie war nie genau, was seine Diagnose betraf. Sie war fest davon überzeugt, dass er durch Impfungen verletzt worden sei und dass all seine Eigenheiten auf Impfungen zurückzuführen seien. Als er schließlich nach Hause zurückkehrte, traf ich ihn zum ersten Mal, während ich in ihrem Wohnzimmer arbeitete. Er machte einen netten Eindruck, ein wenig eigen, aber nichts Bedenkliches. Er war besessen von Filmen, und da ich selbst ein Filmfan war, drehte sich jedes Gespräch im Wohnzimmer immer um Filme, die uns interessierten oder die wir gerne sehen wollten. Ich sollte anmerken, dass ich zu diesem Zeitpunkt erst 18 Jahre alt war, während er Mitte 30 war. Irgendwann kam er auf die Idee, dass ich an ihm interessiert sei, und obwohl er es nie direkt zu mir sagte, musste ich es von meinen Eltern erfahren. Meine Mutter, die als Sekretärin in ihrer Kirche arbeitete, wusste es sofort. Ich vermute, mein Chef hatte es ihm eines Nachmittags erzählt. Nate tauchte an dem Tag am Schreibtisch meiner Mutter auf und fing an, über mich zu schwärmen. Er erzählte, wie viel Spaß ich machte, wie gerne er mit mir sprach, wie er plante, mich ins Kino zu bringen und zu seiner Kirche zu führen, all die Pläne, die er für mich hatte. Meine Mutter war mehr als unbehaglich, ebenso wie der Pastor, der zufällig mithörte. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, berichtete sie mir, was passiert war, und riet mir, ihn nicht in irgendeiner Weise anzuflirten, da sie völlig verwirrt war. Ich hatte nie irgendetwas in diese Richtung getan. Wir hatten niemals auch nur darüber gesprochen, etwas miteinander anzufangen. Ich wurde in seiner Gegenwart immer unwohler, als ich eines Tages ein Gespräch zwischen ihm und meinem Chef in einem angrenzenden Raum belauschte. Er sprach über seine Erfahrungen in der Marine, während sie über die Gefahren des Islams sprach. An einem Punkt sagte er in einem völlig ernsten Ton, wenn ich die Wahl hätte, würde ich jeden Muslim, dem ich begegne, einfach erschießen, Problem gelöst. Mein Chef lachte diesen Kommentar einfach ab, als wäre es nichts, und etwas an seinem Tonfall ließ mich wirklich erschauern. Ich bemühte mich, ihm weniger Beachtung zu schenken, wenn er in der Nähe war, und hielt die Gespräche kurz, während ich betonte, dass ich Arbeit zu erledigen hatte. Schließlich zog er in eine eigene Wohnung und verließ das Haus seiner Eltern, sodass ich dachte, das Problem sei gelöst. Einige Jahre später war ich ausgezogen, die Firma meines Chefs hatte geschlossen und ich arbeitete an einem neuen Ort. Ich war auf Facebook mit sowohl meinem Chef als auch Nate befreundet und zu dieser Zeit kam ich endlich dazu, mich als Atheistin zu outen. Etwas, das ich nicht tun konnte, als ich noch zu Hause wohnte. Eines Abends schrieb mir meine ehemalige Chefin und fragte nach einem Ring an meinem Finger. Es war ein schwarzer Ring mit einem weißen, soliden Stern in der Mitte eines schwarzen Kreises. Da ich bereits ahnte, wohin das führen würde, sagte ich ihr, dass es nur ein Ring sei. Sie fing an, mir vorzuwerfen. Ich würde, weil ich nicht wüsste, was ein Pentagramm sei, Satan verherrlichen. Ich versuchte mehrmals zu erklären, dass es sich dabei nicht um dieses Symbol handelte und dass der Heidentum ohnehin nichts mit Satan zu tun habe, aber sie wollte nicht zuhören, also ignorierte ich sie. Es war typisches Verhalten von ihr und nicht die Mühe wert, weiter darüber zu diskutieren. Am nächsten Morgen erhielt ich eine Nachricht von Nate, in der er mich aufforderte, mit ihm in seine Kirche zu kommen. Ich lehnte ab und die Nachrichten, die daraufhin folgten, wurden allmählich immer wütender. Er ging von einer Bitte zu einer Forderung über. Er sagte, ich sei verloren und würde die Antworten, die ich suchte, nicht finden, wenn ich so weiterlebe. Schließlich erklärte er direkt, dass er es ekelhaft fände, dass ich ein Pentagramm trüge, dass ich mich damit der Besessenheit aussetze. Mit ihm zu streiten schien mir weniger lohnenswert als mit seiner Mutter, also blockierte ich ihn und sie. Ich beschloss, mit beiden abzuschließen, doch dann begann er an meinem Arbeitsplatz aufzutauchen. Er durchsuchte den ganzen Laden, bis er mich fand, und sobald er mich gefunden hatte, drängte er sich mir auf und hörte nicht auf, mit mir zu reden. Egal wie oft ich versuchte, ihm auszuweichen oder ihm zu sagen, dass ich wieder an die Arbeit müsse. Schließlich bemerkten es die Manager und begannen, ihn abzufangen, sobald er auftauchte, da er mit diesem Job nicht genug verdiente, um die Miete zu bezahlen, weshalb ich innerhalb einer Woche einen zweiten Job annehmen musste. An meinem zweiten Job, der in einer anderen Stadt stattfand, tauchte er ebenfalls auf. Dieses Mal informierte ich die Manager direkt darüber, wer er war, und danach durfte ich mich jedes Mal in einem Hinterzimmer hinter einer verschlossenen Tür verstecken, während sie seine Bestellung zügig abwickelten und ihn hinausbrachten. Während eines dieser vielen Vorfälle, als ich im Hinterzimmer versteckt war, war einer der Manager bei mir und stempelte die Arbeitszeiten in den Computer, als wir beide Nates Rufen in unsere Richtung hörten. »Erinnert ihr euch an mich?« Das war der letzte Tropfen für sie. Sie erklärten ihm, dass sein Geschäft dort nicht länger willkommen sei. Er tauchte auch an meinem anderen Job für eine Weile nicht mehr auf, was eine Erleichterung war. Einige Jahre später hatte ich mich daran gewöhnt, nicht mehr bei jeder Schicht über die Schulter schauen oder den Parkplatz nach seinem LKW absuchen zu müssen. Dann tauchte er eines Tages wieder auf. Er stöberte in einer Abteilung, als ich vorbeiging, und als er mich entdeckte, stand er wie versteinert da. Ich machte sofort einen direkten Weg in den Pausenraum, weil ich vor Angst fast ohnmächtig wurde. Danach begann er, regelmäßig aufzutauchen. Ich fand stets Wege, ihm auszuweichen, aber er entdeckte mich schließlich immer wieder und wusste, dass ich noch da war. Ich überlegte, ob ich die Manager informieren sollte, denn zu diesem Zeitpunkt war es schon eine Weile her, seit er etwas Unangemessenes getan hatte, und ich fühlte mich unsicher, etwas zu sagen, weil es sich falsch anfühlte, aus Nervosität zu handeln, egal ob man mich nun als Feigling oder Idioten bezeichnen würde. So ging ich es zunächst aus. Was dann passierte, ließ mich bereuen, nicht etwas gesagt zu haben. Es war unvermeidlich. Eines Abends schaffte er es, mich zu erwischen, als ich am Kundendienstschalter arbeitete. Er kam auf mich zu und sagte, »Hallo«, und ich begann sofort nach jemandem Ausschau zu halten, um ein Signal zu geben, damit ich fliehen konnte. Doch bevor ich ein Wort sagen konnte, sagte er etwas, das mir übel wurde. »Wie macht das kleine Mädchen das, das jetzt 3 Jahre alt ist?« Ich starrte ihn entsetzt an. Ich hatte ihn in all meinen sozialen Medien komplett blockiert und auch seine Nummer blockiert. Ich lebte an einer neuen Adresse und hatte seit der Auseinandersetzung wegen meines Rings weder ihn noch seine Mutter gesehen oder gesprochen. Ich hatte keinem von beiden erzählt, dass ich inzwischen Eltern geworden war oder dass ich verheiratet war, und ich war mit niemandem befreundet, der sie kannte, aber er wusste es. »Wie geht es deinem Ehemann?«, fragte er. Als ich nicht antwortete, sagte er, »Gut, gut, Mann. Ich versuchte deutlich zu machen, dass ich nicht verfügbar war und keinerlei Interesse daran hatte, etwas mit ihm zu tun zu haben. Wirklich, wo arbeitet er überhaupt?« Zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich, als würde ich ohnmächtig werden. Zum Glück kam ein anderer Mitarbeiter, um einige Arbeitszeiten zu kontrollieren, und ich verließ den Ort, sobald es Zeit war, zu gehen. Als ich ging, rief er hinter mir, Wir sehen uns wieder. Wir werden viel reden und gemeinsam etwas unternehmen, das verspreche ich. Ich meldete ihn bei den Managern und berichtete ihnen alles über den Vorfall, einschließlich aller Informationen, die er über mich und meine Familie hatte und die er eigentlich nicht haben sollte. Sie konnten sein Gesicht auf den Überwachungskameras erkennen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich vermute, einer der Manager hat ihn schließlich angesprochen, denn ich hatte ihn seitdem nicht mehr gesehen. Das Ganze zog sich über 10 Jahre hin und ich wollte endlich damit abschließen. Sollte er jemals wieder auftauchen, werde ich die Polizei rufen. Was wirklich? Ich hoffe inständig, dass es nie dazu kommt. Ich will einfach nur, dass er aufhört. Ich schreibe das nur, weil ich glaube, dass es den Leuten eine Vorstellung davon geben könnte, welche Art von Gedanken im Kopf eines Stalkers vor sich gehen. Obwohl ich selbst nie gestalkt wurde, ist meine Vergangenheit übersät mit Verhaltensweisen, die manche als obsessiv und kontrollierend bezeichnen würden. Es gibt viele verschiedene Arten von Stalking und in fachlichen Begriffen qualifiziert sich nicht jedes obsessive oder fixierte Verhalten wirklich als Stalking. Ich denke, was ich mit diesem Einstieg wirklich sagen möchte, ist, früher war ich selbst ein Stalker. Und das ist meine Geschichte. Ich begann, Gefühle der Fixierung in meinem ersten Jahr am Old Sixth Form College zu entwickeln. Da war ein Mädchen namens Emma, das mir im Englischunterricht gegenüber saß. Die Tische waren in einer Art Hufeisenform angeordnet und ich starrte sie oft aus dem Raum heraus an, manchmal so intensiv, dass ich mich dissoziierte und mich gar nicht mehr daran erinnern konnte, was die Lehrerin gesagt hatte. Natürlich bemühte ich mich, nicht erwischt zu werden. Das Letzte, was ich wollte, war, sie zu erschrecken. Ich war überzeugt, dass es Liebe sei. In meinem Kopf bereitete ich mich darauf vor, sie anzufragen. Aber es ging mir nicht darum, einfach nur ein paar Stunden mit ihr auf einem Date zu verbringen. Nein, ich wollte sie besitzen. Ich musste, dass sie mein war. Ich spielte es cool genug, um im Frühjahrssemester ihre Nummer zu ergattern und rief sie eines Abends nach der Schule an, um ein Date zu arrangieren. Sie nahm nicht ab, also rief ich einfach immer wieder an, in der Annahme, wenn sie wirklich ein Date wollte, würde sie schließlich antworten. Das war noch in der Zeit, als ich noch die Festnetznummer meiner Eltern benutzte, um Leute anzurufen. Ich drückte immer wieder die Wiederholungstaste, sobald die Leitung tot war. Ich sah nichts falsch daran. Mir kam nie in den Sinn, dass die Zahl der verpassten Anrufe irgendwann in die zweistellige Zone übergehen und sie dadurch verunsichert werden könnte. Und außerdem, ich konnte einfach nicht aufhören zu telefonieren. Ich wusste, dass ich ein wenig ungeduldig war und mir vielleicht hätte entspannen sollen, aber ich konnte einfach nicht aufhören. Wie du dir vorstellen kannst, brachte meine Verfolgung von Emma absolut nichts. Aber ich glaube, ich war zu unerfahren, um wirklich etwas dagegen zu unternehmen, als ich stattdessen nur ein hingebungsvoller Bewunderer aus der Ferne blieb. Außerdem dauerte es nicht lange, bis ich an die Universität kam. Und damit eröffnete sich mir ein ganzes Campuspotenzial an neuen Mädchen, über die ich mich fixieren konnte. Das nächste Mädchen, an dem ich mich zu fixieren begann, war Jay. Sie wohnte in demselben Wohnheim wie ich, nur ein paar Türen von meinem Zimmer entfernt. Sie war das süßeste, schönste Wesen, das ich je mit meinen Augen erblickt hatte, und ich verspürte genau dieselben Besitzansprüche wie bei Emma, nur dass sie diesmal viel intensiver waren. Es ging nicht unbedingt darum, dass ich sie mehr oder weniger mochte als Emma, sondern daran, dass mir die Universität das Gefühl gab, alles tun zu können. Es gab keine Lehrer, die uns beobachteten, keine Kameras in unseren Wohnräumen, die uns beim Schlafen überwachten. Sie schien mein zu besitzen, ganz für mich bestimmt. Und genau dieses räuberische Verhalten habe ich in mir selbst erkannt. Etwas, das ich oft mühevoll zu kontrollieren versuche, weil es mir fast in Fleisch und Blut übergegangen ist. Vielleicht unterscheidet sich das von dem, was andere Menschen empfinden. Für sie gibt es diesen kleinen Engel auf der Schulter, der den Teufel auf der anderen Seite ausgleicht, während ich, so scheint es, 2 Teufel habe, die sich als ihre himmlischeren Cousins tarnen. Ich war überzeugt, dass der beste Weg, sie für mich zu gewinnen, darin bestand, so viel wie möglich über sie herauszufinden und dieses Wissen dann so einzusetzen, dass es sie beeindruckt. Als ich sie auf Facebook hinzufügte und begann, ihre Beiträge und Bilder durchzugehen, redete ich mir ein, dass dies ein edles Unterfangen sei. Ich investierte Zeit und Arbeit, die letztlich dazu führen würden, dass sie unermesslich glücklich sein würde. Wenn jemand sich die Mühe machen würde, herauszufinden, was ich am meisten liebte, und mir daraufhin ein Geschenk zu machen, dann wäre ich überglücklich. Mein Therapeut meinte, da sei ein Fünkchen Wahrheit drin, fragte mich aber auch, ob ich erkennen könne, wo ich den Fehler gemacht habe. Als ich schließlich Jays Geschenk auswählte, fiel es mir erst schwer. Doch jetzt kann ich es sehen. Und vielleicht könntest du es auch. Wie gesagt, ich verbrachte stundenlang damit, mich in ihre Social-Media-Profile zu vertiefen. Jedes Einzelne, was sie postete, teilte, retweetete oder leakte, selbst Beiträge, die Jahre zurücklagen auf verschiedenen Accounts, ich notierte mir jedes relevante Detail. Vor allem fiel mir auf, wie eng sie mit ihrer Großmutter verbunden war, die in ihrer frühen Jugend verstorben war. Jedes Jahr an einem bestimmten Datum postete Jay etwas zu Ehren ihrer Nana, meistens mit einem alten Foto von ihr, manchmal auch mit einem Bild, auf dem ein kleines Baby Jay zu sehen war. So bemerkte ich, dass Jays Großmutter eine große Sammlung von Stofftieren besaß und eines davon schien Jays Favorit zu sein. Eine alte, zerzauste, handgemachte Wollpuppe mit einem zerlumpten roten Kleid und einem fehlenden Auge. Aber vermutlich war es vor allem das wilde Geflecht aus weißem Wollhaar, das von dem Kopf der Puppe herabfiel, was sie so besonders machte. Das war wahrscheinlich der Grund, warum es Jays Lieblingspuppe war. Eines der Bilder war eine Collage, die zeigte, wie sie ein babyblaues Band in das Haar der Puppe band, mit der Bildunterschrift in etwa »Ruhe in Frieden, Nana«. GBNF, ich wünschte, ich hätte immer noch meine Molly-Puppe. Sie erinnert mich so sehr an dich. XXX, Bingo. Die perfekte Geschenkidee, dachte ich. Sicherlich, wenn jemand ihr eine ähnlich aussehende Puppe schenken würde, komplett mit dem blauen Band, würde sie sich Hals über Kopf in diese Person verlieben. Wie könnte man da nicht? Es musste das aufmerksamste Geschenk in der Geschichte der Geschenke werden. Da ich nach Weihnachten noch etwas Geld übrig hatte, machte ich mich daran, jemanden zu finden, der mir eine solche Puppe anfertigen konnte. Es war gar nicht so schwer. Ich hatte ungefähr 6 oder 7 klare Fotos, auf denen man genau sehen konnte, was ich wollte. Es ist wirklich erstaunlich, wie leicht manche kleinen Künstler Auftragsarbeiten übernehmen, wenn ihnen ein so reichhaltiges digitales Material zur Verfügung steht. Innerhalb eines Monats, nachdem ich angefragt hatte, hatte ich meine Replik der Molly-Puppe. Und mein Gott, sie war perfekt. Sie sah ganz neu aus, offensichtlich nicht so abgenutzt und gealtert wie das Original. Der Künstler hatte einen hervorragenden Job gemacht. Und als das babyblaue Band in das Haar gebunden wurde, war die Verwandlung komplett. Sie sah so aus wie das Original. Es war beängstigend. Betonung auf beängstigend. Und du wirst gleich verstehen, was ich meine. Da Jay und ich recht freundschaftlich verbunden waren, dachte ich, es würde niemandem etwas ausmachen, wenn ich heimlich in ihr Zimmer schlüpfte, um ihr das Geschenk zu überreichen. Sollte mich jemand dabei erwischen, konnte ich ihnen einfach die Tasche zeigen und erklären, es sei ein Überraschungsgeschenk, etwas aus ihrer Kindheit, von dem sie immer geträumt hatte. Und schwupps, wer könnte so etwas schon verhindern? Also schlich ich mich in den Flur, klopfte an ihre Tür, in unserem Wohnheim schlossen wir die Türen selten ab, und es war üblich, dass man einfach mal hereinkam, um etwas auszuleihen, eine DVD abzugeben oder ähnliches. Ich war praktisch vor Aufregung ganz außer mir, weil sie gleich hereinspazieren und die Molly-Puppe auf ihrem Bett sehen würde, die direkt zu ihr aufsah. Ich musste einen ganzen Nachmittag warten, bis Jay von den Vorlesungen zurückkam, und als ich sie dann im Flur hörte, zitterte ich fast vor Aufregung. Doch als sie schließlich ihre Tür öffnete, vernahm ich nicht etwa freudige Überraschungsgeräusche, ich hörte nur Schreie, Geschrei und Weinen. Als ich endlich den Mut fand, aus meinem Zimmer zu kommen, war Jay in dem Zimmer einer Freundin und weinte unaufhörlich. Ich verstand damals nicht, was ich falsch gemacht hatte, und mein Therapeut meint, dass das Erkennen meiner Fehler ein wichtiger Teil meines Behandlungsplans ist. Es gibt aber eine Sache, die ich meinem Therapeuten aus reiner Scham niemals erzähle. Jay war nicht allein deswegen so entsetzt über die Molly-Puppe, nicht, weil sie sie an ihre Nana erinnerte oder weil es eine plötzliche Überraschung war. Es war die Tatsache, dass Jay, obwohl sie erst 11 Jahre alt war, als ihre Nana starb, selbst darum gebeten hatte, mit der Molly-Puppe beerdigt zu werden. Ihre Logik war, dass die Puppe Nana Gesellschaft leisten könnte, bis sie sie im Himmel wiedersehen könnte. Das war wahrscheinlich das Süßeste, was mein Therapeut je gehört hatte. Ich finde es zwar etwas dumm, aber ich verstehe auch, dass es eher ein Problem mit mir ist und nicht mit ihr oder irgendjemand anderem, der sentimentale Gefühle hegt. Schließlich erzählte ich Jay die Wahrheit darüber, wer die Puppe gekauft hatte. Sie war so wütend, dass sie mir ins Gesicht schlug, was wiederum meinen Zorn so entfachte, dass ich sie töten wollte. Ich meine das nicht im übertragenen Sinne oder als Metapher. Ich war tatsächlich dabei, einen Plastikplanenbezug zu kaufen, um ihren Körper darin einzuwickeln, als ich einen regelrechten Jesus-Moment hatte, wie man in Amerika sagt. Der Rest ist wohl Geschichte. Heute nehme ich eine Vielzahl verschiedener verschreibungspflichtiger Antipsychotika, um zu versuchen, das Leben eines normalen Menschen zu simulieren. Es war alles andere als einfach, mit dem umzugehen, wer oder was ich bin, aber es hat sich gelohnt. Ich will nicht länger so leben, ich kann es nicht, denn wenn ich mich so weiterführe, weiß ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ich jemandem einen unersetzlichen Schaden zufüge. Ich werde mein Bestes tun, um die Anonymität meines Wohnorts zu wahren. Das Ganze geschah in meiner relativ kleinen Heimatstadt. Aber ich werde alle wichtigen Details mitteilen. Als ich 15 Jahre alt war, bekam ich meinen ersten richtigen Job. Nicht babysitten, sondern in einem lokalen Restaurant in meiner Stadt. Dort arbeitete ich bis etwa zu meinem 17. Lebensjahr. Ich war eine enge Familienfreundin einer der stellvertretenden Managerinnen. Sie war mir quasi wie eine zweite Mutter, und so sorgte sie immer dafür, dass es mir an diesem Arbeitsplatz gut ging. Das Restaurant hatte den Ruf, ein heruntergekommenes Lokal zu sein, zog aber viele Einheimische, Stammgäste und Besucher von außerhalb an, sodass wir fast jeden Abend ziemlich beschäftigt waren. In den Jahren, in denen ich dort arbeitete, machte ich mir auch schon meine faire Portion unangenehmer Erfahrungen mit unheimlichen älteren Männern, die mich belästigten. Meistens handelte es sich dabei um Touristen, die nur für die Nacht vorbeikamen, aber es gab auch einige Stammgäste, von denen ich Abstand halten musste. Doch diese Geschichte handelt nicht von ihnen, sie handelt von einem meiner Mitarbeiter. Wenn man schon einmal in der Gastronomie gearbeitet hat, weiß man, dass Vorgesetzte nicht unbedingt immer die besten Leute für die Küche, Essensvorbereitung, das Spülen etc. einstellen. Oft werden eben diese Personen eingestellt, die in ihrer Vergangenheit nicht unbedingt die besten Entscheidungen getroffen haben, aber bereit sind, für wenig Geld zu arbeiten. So war es auch in dem Restaurant, in dem ich arbeitete. Es wurden normalerweise keine Background-Checks durchgeführt, sodass der hintere Bereich quasi mit einer Ansammlung von perversen mittelalten Stoners besetzt war, die es meisterhaft verstanden, mir immer wieder ein ungutes Gefühl zu bereiten. Ich lernte zwar damit umzugehen, bis zu jenem letzten Sommer, in dem sie einen Typen namens Nick einstellten. Zur Erinnerung, als sie Nick einstellten, war ich erst 16 Jahre alt. Nick war etwa 6-7 Fuß groß, muskulös und hatte ein Gesicht, an dem man sofort erkennen konnte, dass er niemanden in einer dunklen Gasse treffen wollte. Zwar schätzte man ihn als jemanden in seinen mittleren 30ern ein, doch Drogen hatten sein Gesicht offenbar viel schneller altern lassen. Anscheinend hatte er eine schlimme Vergangenheit mit Drogen, man sah es an seinem stets verpeilten, angespannten Aussehen, und er hatte sogar in einem Underground-MMA-Ring gekämpft, bevor er bei uns anfing. Schon beim ersten Anblick wusste ich, das ist ein Typ, den ich nicht näher kennenlernen möchte. Einige Wochen vergingen und es begann, dass mit Nick alles zunehmend seltsam wurde. Ich war nämlich eine der wenigen weiblichen Angestellten, die dort arbeiteten und nicht mindestens in ihren 30ern waren, und zudem musste ich als Kellnerin Hosen tragen, die meine Figur betonten. Das war vermutlich der Hauptgrund, weshalb ich stets die Aufmerksamkeit einsamer Drogensüchtiger auf mich zog. Und Nick schloss sich diesem Trend bald an. Es fing harmlos an. Wenn ich die Treppen hinunterging, blieb er manchmal hinter mir stehen und folgte mir. Seine Präsenz wirkte dabei unheimlich und bedrohlich. Dann begann er, mir in angrenzende Räume zu folgen, einfach nur um da zu stehen und mich anzustarren, ohne ein Wort zu sagen, aber mit einem merkwürdigen Schmunzeln, sobald ich mich umdrehte und ihn bemerkte. So ging das etwa einen Monat lang, bis er zunehmend an Selbstvertrauen gewann. Wenn wir allein waren, kam er von hinten an mich heran, flüsterte mir extrem unangemessene Dinge ins Ohr und lachte dann, wenn ich ihm sagte, er solle mich in Ruhe lassen. Bevor jemand fragt, ja, ich habe es meiner Vorgesetzten erzählt. Allerdings nahm nur die Person, die mich ursprünglich eingestellt hatte, mein Anliegen ernst. Sie war aber nicht für die Mitarbeiter im hinteren Bereich zuständig. Alles, was sie Nick sagte, musste er nicht befolgen, da er nicht unter ihre direkte Aufsicht fiel. Und der eigentliche Manager, der als Chef der Back-of-House-Mitarbeiter galt, belästigte mich ebenfalls. Dieser Manager gab mir sogar einen abfälligen Spitznamen, der sich auf meinen Hintern bezog, was in diesem Zusammenhang später noch eine Rolle spielt. Aber ich wiederhole das nicht hier, nur um zu verdeutlichen, wie ekelhaft die Situation war. An diesem Punkt fühlte ich mich völlig hilflos. Ich brauchte den Job und das Geld. Ich habe 7 Geschwister und wollte so viel wie möglich für mich selbst sorgen. Und das Restaurant war der einzige Arbeitsplatz in der Nähe meines Zuhauses, auch wenn meine Eltern mich hin und her fahren konnten. Mit den Monaten wurde Nick immer besessener von mir. Einige meiner männlichen Kollegen berichteten mir, dass er ständig persönliche Fragen stellte. Er wollte wissen, wo ich zur Schule ging, ob ich einen Freund hatte und fragte sogar, wo mein Zuhause sei, da er wusste, dass ich in der Nähe des Restaurants wohnte und mich bei der Arbeit umziehen musste, bevor ich das Haus verließ. Eines Abends, als ich nach der Arbeit bemerkte, dass meine Tasche mit Wechselkleidung durchwühlt worden war und das einzige Fehlende eines meiner BHs war, den ich für den Abend tragen wollte, kann ich nur vermuten, dass Nick ihn an sich genommen hat. Mein endgültiger Tiefpunkt kam, als er mich an einer hohen Regalreihe grob anfing zu betasten, während ich etwas herausholen wollte. Ich brach sofort in Tränen aus und suchte meinen besten Freund Kai auf, der sofort zustimmte, dass das jetzt zu weit gegangen war. Kai schimpfte lautstark mit Nick und forderte ihn auf, mich in Ruhe zu lassen. Von da an ging ich nie mehr allein in den hinteren Bereich des Restaurants, sondern nur noch in Begleitung von Kai oder einem anderen männlichen Kollegen, in der Hoffnung, dass Nick so das Interesse an mir verlieren würde. Zumindest dachte ich das. Einige Wochen bevor ich kündigte, arbeitete ich in der Spätschicht. Ich, Kai, unsere familienfreundliche Managerin und noch einige andere Kollegen, während Nick mit den anderen Mitarbeitern der Close Crew eingesetzt war. Unsere Managerin, eine unglaublich nette Frau, die immer das Beste in den Menschen sah, gab Nick in den letzten Wochen immer wieder kleine Geldbeträge, angeblich für Busfahrten. Doch in jener Nacht sagte sie ihm endlich, dass sie aufhören müsse, ihm Geld zu geben, weil sie wisse, dass er wahrscheinlich Drogen kaufte und sie sonst ihren Job verlieren würde. Daraufhin verlor Nick völlig die Beherrschung. Er fing an zu schreien, wurde über sie herfällig, nannte sie abscheuliche Namen und warf Papiere und alles, was er auf seinem Schreibtisch finden konnte. Ich hörte das Chaos, als Nick wütend die Bürotür aufstieß. Er starrte mich mit so viel Hass in den Augen an und drohte mir, dass ich es bereuen würde, wenn ich jemandem erzählte, was ich gesehen hatte. Obwohl er offensichtlich high war, ließen mich seine Gewalt und sein Tonfall schier erstarren. Ich ging in das Büro, um meine Managerin zu sehen, die unter Tränen bat, dass ich sie nicht allein mit ihm lasse. Also blieb ich bei ihr und sie brachte mich nach Hause, wofür sie mir sehr dankbar war. In diesem Moment wurde mir klar, wie unberechenbar und gewalttätig dieser Typ wirklich war. Kurz darauf gab ich meinen Job auf, sobald ich meinen Führerschein bekam und mich nach einer anderen Stelle umsehen konnte. Das war etwa 5 Monate, nachdem Nick eingestellt wurde. Danach bekam ich einen neuen Job als Barista in einem lokalen Café, wo ich fast 2 Monate arbeitete, ohne jemals wieder an meinen alten Job oder den unheimlichen Nick zu denken. Doch dann, eines Abends im späten Dezember, als meine Schicht im Café um 18 Uhr begann und es bereits stockdunkel war, passierte etwas Erschütterndes. Das Café befand sich in einem Gebäudekomplex mit einigen weiteren Geschäften, doch der Parkplatz war nur spärlich beleuchtet und es regnete, was die ganze Umgebung noch unheimlicher machte. Als ich von meinem Auto ins Gebäude ging, bemerkte ich eine Gestalt im einzigen Straßenlicht am Ende des Parkplatzes, in der Nähe des Eingangs zu meinem Job. Ich erstarrte sofort. Die Silhouette war unverkennbar. Es war Nick. Selbst im schwachen Licht konnte ich das abscheuliche Grinsen auf seinem Gesicht erkennen. Aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen wusste ich, dass sein Erscheinen niemals etwas Gutes bedeutete. Sobald er mich sah, sagte er: "Ich habe dich endlich wiedergefunden." Ich rannte die letzten Meter ins Café und begab mich sofort in die Toilette, wo ich einen heftigen Angstanfall bekam. Ich rief Chi an, das erste Mal seit Monaten, und erzählte ihr alles, was gerade passiert war. Seitdem tauchte Nick sporadisch immer wieder an meinem Arbeitsplatz auf, und jedes Mal wurde ich extrem nervös und fand jede Ausrede, um nicht in seine Nähe zu kommen. Manchmal winkte er mir in der Eingangshalle zu oder machte Augenkontakt, doch ich vermied diesen Blick um jeden Preis. Schließlich erzählte ich meiner aktuellen Managerin von meinen früheren Erfahrungen mit Nick. Seitdem sorgt sie dafür, dass ich immer in den hinteren Bereichen eingesetzt werde, wenn Nick auftaucht. Ich bin unendlich dankbar, in einem Arbeitsumfeld zu sein, in dem man sich wirklich um einen kümmert und sexuelle Übergriffe oder Belästigungen, wie ich sie in meinem ersten Job erlebt habe, nicht toleriert. Ich hasse es, dass ich das alles schon im Alter von 16 durchmachen musste, aber diese Erfahrungen haben mich definitiv reifen lassen und mir beigebracht, mich selbst zu verteidigen. Meine Botschaft an alle jungen Frauen: Wenn jemand dich so behandelt, wie ich es erlebt habe, dann musst du das nicht ertragen. Tu, was für dich am besten ist und lebe nicht in ständiger Angst. Du bist mehr wert als das. Ja, tatsächlich hatte ich einen Stalker und ich gehöre zu den seltenen und unglücklichen männlichen Opfern dessen, was rechtlich als fixierte Person bezeichnet wird. Alles begann, als ich meine Karriere als Radio-DJ startete, in meinen frühen 20ern. Ich arbeitete für einen lokalen Radiosender, der meine Heimatstadt und die umliegenden Gebiete abdeckte. Die Sendung, die ich moderierte, erreichte also nicht annähernd so viele Zuhörer wie landesweite oder digitale Sender, aber dennoch hatten wir täglich ein paar hunderttausend Hörer. Und glaub mir, es war ein unglaublicher Kick zu wissen, dass so viele Leute meine Stimme hören konnten. Wie in den meisten Radiosendern hatten wir viele Anrufer-Style-Segmente und Wettbewerbe für unsere Hörer. Durch den Austausch mit dem Publikum gewann ich einige Stammtelefonierer, nicht gerade Menschen, die ich als Fans bezeichnen würde, da diese Bezeichnung für mich viel zu kitschig klinge. Aber es waren definitiv Menschen, mit denen wir es genossen zu sprechen, da sie hervorragende Inhalte lieferten. Zum Beispiel gab es diese ältere Schwarze namens Phyllis. Sie musste in ihren 60ern oder 70ern gewesen sein. Wir kamen ins Gespräch, unter anderem darüber, dass sie nie geheiratet hatte. Es entwickelte sich ein wenig spielerisches Flirten und ehe ich mich versah, ging der entsprechende Ausschnitt viral in den lokalen sozialen Medien und darüber hinaus. Ich muss zugeben, die Segmente waren urkomisch und größtenteils genoss ich den Austausch mit unseren Anrufern. Doch es gab ein Mädchen, das mich daran erinnerte, dass es im Rampenlicht, bei mir im Fall der Hörerschaft, auch ernste Nachteile geben kann. Das Mädchen rief ausschließlich an, um mit mir zu reden. Sie störte die Wettbewerbe, unterbrach Sendungen und machte sich insgesamt zur Nervensäge. Wir begannen, ihre Anrufe zu filtern, doch sie fand stets Wege, unter verschiedenen Nummern, mit anderen Namen und manchmal mit veränderter Stimme anzurufen, so dass sie unentdeckt durchkam. Es kam sogar dazu, dass unser Produzent während eines Off-Air-Anrufs ihr mitteilte, dass wir sie wegen Belästigung anzeigen würden, wenn sie nicht aufhörte zu telefonieren. Das funktionierte, naja, teilweise. Sie hörte zwar auf anzurufen, doch stattdessen begann sie auf dem Parkplatz aufzutauchen und versuchte nach Feierabend mit mir zu sprechen. Sie spürte mich bei öffentlichen Auftritten auf, verursachte allerlei Ärger auf unseren Social-Media-Seiten und organisierte sogar Proteste am Eingang des Senders, um jeden darüber zu informieren, was für Arschlöcher wir seien. Mit der Zeit verwandelte sich ihr Verhalten von unschuldig nervig zu regelrecht bösartig. Sie war nicht glücklich darüber, dass wir sie vom Anrufen ausgeschlossen hatten. Anstatt jedoch den Produzenten verantwortlich zu machen, schließlich lag bei allem, was mit der Sendung zu tun hatte, die Entscheidung allein bei ihm, machte sie mich verantwortlich. Sie war extrem wütend darüber und in einem derart erschreckend hohen Maße, dass mein Produzent, sobald er davon erfuhr, mich quasi in die Polizeidienststelle begleitete, um eine Anzeige zu erstatten. Er hatte 30 Jahre Erfahrung und war es gewohnt, sich mit Stalkern von seinen DJs auseinanderzusetzen. Es war ehrlich gesagt beängstigend, als er sagte: Schau, entweder du regelst das jetzt oder es wird immer schlimmer, bis zu dem Punkt, an dem sie dich irgendwann ermordet. Da ich weder die Zeit noch die emotionale Kraft hatte, mich diesem Risiko auszusetzen, entschieden wir uns, die Polizei einzuschalten. Ich ging davon aus, dass es ein relativ kurzer und unkomplizierter Prozess sein würde. Ein Bericht, vielleicht ein Gerichtstermin zur Beantragung einer einstweiligen Verfügung oder so. Doch sobald wir angaben, wer unser Stalker war, schauten die Polizisten, als wäre der Name ihnen bekannt. Mein Produzent fragte den Beamten direkt, ob sie bereits in der Vergangenheit wegen Stalkings im Zusammenhang mit meiner Person ermittelt worden sei. Zwar gaben sie uns keine konkrete Antwort, sondern versprachen, uns umgehend mit ein paar Ermittlern in Kontakt zu bringen, was schon viel aussagte. Am nächsten Tag erhielt ich einen Anruf von einem Ermittler, der mir mitteilte, dass er von der Abteilung für die Bewertung fixierter Bedrohungen sei, also von den Polizisten, die sich darum kümmern, Stalker zu stoppen, bevor sie ihren Opfern ernsthaft wehtun. Diese Beamten hatten es bereits mehrmals mit meiner Stalkerin zu tun gehabt. Sie war quasi eine Stammkundin bei ihnen und sie hatten sehr, sehr schlechte Nachrichten für mich. Manche Stalker bleiben für ihre Opfer nur eine lästige Irritation, zu besessen, um loszulassen, aber zu schüchtern, um ihre Fixierung in die Tat umzusetzen. Meine Stalkerin war jedoch keine von diesen. Sie zeigte ein deutliches Muster in ihrem Verhalten, das darin bestand, dass sie sehr schnell extrem gewalttätig wurde. Sie hatte es zwar geschafft, einer direkten Inhaftierung zu entgehen, weil die meisten ihrer Delikte nur Sachbeschädigung oder Diebstahl auf niedrigem Niveau betrafen, aber sie hatte definitiv das Potenzial, körperlichen Schaden anzurichten. Einer ihrer Opfer wurde bei einem Angriff fast mit einem industriestarken Lösungsmittel in die Augen besprüht. Ich weiß nicht, wie viel dauerhaften Schaden das angerichtet hätte, aber die klare Absicht war, ihm endgültig die Sehkraft zu rauben. Genau in dem Moment fing ich an, wirklich Angst zu bekommen. Sie war kleiner als ich, schwächer und wahrscheinlich auch langsamer, aber sie stellte trotzdem ein reales Risiko dar. Ich konnte nicht 24 Stunden am Tag wachsam sein und mich selbst schützen. Und wenn ich weiterhin auf einer öffentlichen Plattform arbeiten wollte, musste ich einfach erwachsen werden und akzeptieren, dass mit meinem Beruf gewisse Risiken einhergehen. Ich fasste den Entschluss, meine Radiokarriere nicht wegen eines einzigen verrückten Menschen aufs Spiel zu setzen. Seit ich alt genug war, um die Knöpfe im Autoradio meines Vaters zu bedienen, war es mein absoluter Traum. Es war ein Ziel, für das ich bereit war, alles zu riskieren, selbst wenn die Metapher eines Tages wörtlich werden sollte. An diesem Punkt nahm ich wieder Kontakt zur Abteilung für die Bewertung fixierter Bedrohungen auf, um herauszufinden, wie es weitergehen würde. Eines wusste meine Stalkerin nämlich nicht, wo ich lebte. Und das sollte auch so bleiben. Was dann geschah, glich einem Szenario aus einem Spionageroman. Ein verdeckter Polizist kam zu meiner Wohnung, um mir eine Art Gegenüberwachung beizubringen. Es ging um Dinge wie das Variieren meiner Heim- und Arbeitswege, das zufällige Abbiegen und Umkehren, das Ändern meines Zeitplans. Im Grunde musste ich alle Muster in meinem Leben aufbrechen, damit niemand mich anhand meines Ablaufs verfolgen konnte. Ich weiß, das klingt nicht nach viel, aber glaub mir, versuche dein ganzes Leben 3 Monate lang, um einen gewalttätigen Stalker herumzuplanen. Du wirst sehen, was das bewirkt. Die fehlende Kontrolle über alles, das Gefühl, dass alles, was du sagst oder tust, kompromittiert werden könnte und wie sich diese Giftigkeit in all deine zwischenmenschlichen Beziehungen einschleicht, es machte ein jegliches romantische Leben unmöglich. Am Anfang schien es noch nicht so schlimm zu sein. Das Problem schlich sich allmählich ein und man merkt es erst, wenn man eines Tages mit einem extrem schmerzhaften Ausschlag an den Rippen aufwacht. So schmerzhaft, dass man echte, opioidhaltige Schmerzmittel braucht, um ihn zu bekämpfen. Mein Arzt nannte es stressbedingtes Gürtelrose und fragte mich, ob ich etwas Schwerwiegendes auf dem Herzen hätte. Die Frage war so treffend, dass ich kurz lachen musste, bevor ich antwortete. Zum Glück fand sie niemals heraus, wo ich wohnte. Dann hörte eines Tages plötzlich alles auf. Kein Nachlaufen mehr, keine Anrufe, nichts. Offenbar hatte ein Radiosender in der anderen Stadt einen neuen DJ eingestellt und meine Stalkerin war fixiert auf ihn geworden. Als ich das herausfand, rief ich ihn an und gab ihm einen freundlichen Hinweis. Im Grunde denselben Rat, den mir auch mein Produzent gegeben hatte. Schau, entweder du regelst das jetzt oder es wird immer schlimmer, bis sie dich eines Tages ermordet. Da ich weder die Zeit noch die emotionale Kraft dafür hatte, nahmen wir wieder den Weg über die Polizei. Ich traf meinen ersten ernsthaften Freund in meinem letzten Studienjahr und die ersten Monate unserer Beziehung waren einige der glücklichsten Zeiten meines Lebens. Was ich damals noch nicht wusste, war, dass unsere Trennung im folgenden Jahr dazu führen würde, dass er mich im Grunde 4 Jahre lang stalkte. Er machte mein Leben zur absoluten Tortur und das fast 5-fach länger, als wir tatsächlich ein Paar waren. Mit der Zeit verwandelte sich jemand, den ich am meisten auf der Welt liebte, in jemanden, den ich mit ganzem Herzen hasste und vor dem ich Angst hatte. Einige Monate nach Beginn unserer Beziehung begann er ein zunehmend besitzergreifendes und kontrollierendes Verhalten an den Tag zu legen. Zunächst war es subtil. Er fragte, ob ich mein Workout gemacht hätte und tadelte mich sanft, wenn ich zu beschäftigt gewesen sei, um es zu tun. Er bestand darauf, genau zu wissen, was ich an einem beliebigen Tag tat und machte wiederholt Kommentare zu allem, was ich aß, allerdings ausschließlich in Form von positiver Verstärkung, was das Ganze umso unheimlicher wirken ließ. Die Tatsache, dass er mich eher wie ein Kind oder ein Haustier behandelte als wie eine Freundin, machte es nicht einfacher. Ich wollte nicht einfach die Beziehung beenden, denn ich war wirklich, wirklich in ihn verliebt. Und praktisch jeder junge Roman, den ich über die Liebe gelesen hatte, empfahl Offenheit und Kommunikation. Also versuchte ich, ihn darauf hinzuweisen, dass solch kontrollierendes oder bevormundendes Verhalten äußerst abstoßend sei. Anfangs schien er völlig unfähig, jegliche Kritik an seinem Verhalten anzunehmen, ein weiteres Warnsignal. Doch als ich ihm versicherte, dass ich meine Sachen packen und gehen würde, wenn er nicht begann, mich wie eine erwachsene Person zu behandeln, gab er nach und versprach Besserung, allerdings nicht ohne, dass er im Grunde einen kleinen Wutanfall bekam. Ich schrieb es der Überraschung zu, dass ich drohte zu gehen, denn schon der Gedanke daran hatte mich aufgewühlt. Aber wenn ich damals nur so weise und erfahren gewesen wäre wie heute, hätte ich ihn verlassen, sobald er anfing, um Gnade zu betteln. Etwa einen Monat später hielt er sein Versprechen und hörte auf, so besitzergreifend zu sein und ließ mich mein Leben weitestgehend unbehindert führen. Doch langsam, aber sicher begann er wieder, sich auf altbekannte Weise zu verhalten. Da wurde mir klar, dass es nicht so sehr daran lag, dass er sich nicht ändern konnte, sondern dass er es einfach nicht wollte. Ich wusste, dass der einzige Weg war, mutig zu sein und mit ihm Schluss zu machen, damit ich mein Leben weiterführen konnte. Die Trennung selbst war extrem pathetisch. Er weinte, schrie und flehte, bis zu dem Punkt, an dem ich mich fragte, was aus dem Mann geworden war, in den ich mich verliebt hatte. Es dauerte eine Weile, aber am Ende akzeptierte er es. Eine ganze Woche verging, in der wir nicht miteinander sprachen, und ich dachte ehrlich, dass es damit vorbei sei. Doch wie sich herausstellte, war das nur der Anfang. Als wir wieder in Kontakt traten, schien sein Verhalten und Auftreten zunächst nichts weiter als das übliche Heulen eines abgewiesenen Liebhabers zu sein. Er sagte mir, dass er mich vermisse, wurde wütend, wenn ich nicht antwortete, und schickte eine Flut von beleidigenden Textnachrichten. Danach folgten Geschenke, die er an meinen Arbeitsplatz schickte, um mich vor meinen Kollegen in Verlegenheit zu bringen, in der Hoffnung, mich damit doch noch für sich zu gewinnen. Ich dachte, das würde höchstens ein oder zwei Wochen dauern, wenn ich an meiner Politik des Nichtkontakts festhielt, so dass er irgendwann das Interesse verlieren und weitermachen würde. Doch das tat er nicht. Immer wenn seine Texte und Anrufe lange genug verstummten, hoffte ich insgeheim, dass sie bald wieder so forsch wie eh und je beginnen würden. Es war wirklich mühsam, meine Telefonnummer zu ändern, aber letztlich blieb mir keine andere Wahl, zumindest für eine Weile, was mir ein gewisses Maß an Frieden brachte. Stattdessen legte mein Ex jedoch noch einen drauf. Es begann damit, dass ich ihm zufällig im Publix in der Nähe meiner Wohnung begegnete. Ich schrieb es zunächst dem Zufall zu, doch er machte keine Szene. Wir tauschten nur Blicke aus und gingen weiter. Aber dann begegnete ich ihm auch auf dem Heimweg von der Arbeit, wann immer ich mit meinem Hund spazieren ging oder joggen war. Da wurde mir klar, dass es nie nur ein zufälliges Zusammentreffen war. Er stalkte mich tatsächlich. Ein direktes Konfrontieren brachte nichts. Und die einstweilige Verfügung, die ich beantragte, wurde abgelehnt, bis ich schließlich mit Fotobeweisen nachweisen konnte, dass wir uns an zahlreichen, verschiedenen Orten begegnet waren. Selbst als mir die Verfügung schließlich von einem Richter genehmigt wurde, hielt er den Mindestabstand von 100 Fuß ein, beobachtete mich einfach aus der Ferne. Er vermittelte damit, dass ich alles machen könne, während er direkt vor Ort war. Als diese Botschaft schließlich übermittelt wurde, wusste ich, dass ich mein Leben zusammenpacken und in eine andere Seite der Stadt ziehen musste. Ich schaffte es sogar, in eine andere Niederlassung des Unternehmens, für das ich arbeitete, versetzt zu werden. Doch irgendwie schaffte er es trotzdem, mich ausfindig zu machen. Ich wiederholte den ganzen Prozess ein paar Monate später, nur dass ich dieses Mal in eine andere Stadt zog, auch wenn diese nur etwa 80 Kilometer entfernt lag, so dass ich am Wochenende Freunde und Familie besuchen konnte. Es war immer noch ein großer Umzug, aber ich war bereit, alles zu tun, um meinen Ex endlich loszuwerden. Und dazu gehörte auch, meine Online-Präsenz vollständig zu löschen. Doch irgendwie gelang es ihm immer wieder, an meine Nummer und meine Adresse zu gelangen. Es kam sogar so weit, dass ich zunehmend paranoider wurde, in dem Glauben, ein enger Freund oder ein Familienmitglied würde meine Daten weitergeben, vielleicht aus Geldgier oder aus Angst um ihre eigene Sicherheit. Ich drohte sogar damit, das Unternehmen zu verklagen, das die Telefonbücher druckt, und sie bestanden darauf, dass sie mich aus der Liste entfernt hätten. Trotzdem erhielt ich weiterhin Anrufe von meinem Ex. Gegen Ende des vierten Jahres konnte ich weder schlafen, noch essen oder mich bei der Arbeit konzentrieren. Ich war nur noch ein Schatten meiner selbst und all das schlich sich so langsam ein, dass ich gar nicht bemerkte, wie schlimm es geworden war, bis ich bei der Arbeit ohnmächtig wurde. Mir wurde eine langfristige Krankschreibung angeboten, aber da das Krankengeld bei weitem nicht ausreichte, um meine Ausgaben zu decken, blieb mir keine Wahl, als weiterzumachen, obwohl ich ständig befürchtete, dass mein eigener schlechter Gesundheitszustand jederzeit zu meinem Ende führen könnte. Gerade 2 Monate bevor sein Stalking insgesamt 5 Jahre andauern würde, leitete mir ein Freund eine Nachrichtenseite weiter, in der von missbräuchlicher Ressourcennutzung beim Nationalen Finanzamt berichtet wurde. Mitarbeiter nutzten Insiderwissen, um sich und ihren Familien jedes Jahr genug Steuerschlupflöcher zu erschließen, sodass sie nur einen spottischen Betrag zahlten, was offensichtlich hoch illegal war. Einer der in der Geschichte genannten Namen war mir sehr, sehr vertraut. Es war mein Ex. Obwohl es durchaus möglich war, dass er denselben Steuerbetrug wie die anderen beging, wusste ich, dass er seine Position aus einem ganz anderen Grund missbrauchte. So egal, wie sehr ich versuchte, mein Leben weiterzuführen. Er schaffte es immer, an meine aktuellen Kontaktdaten zu gelangen, indem er meine verdammten Steuererklärungen und andere Unterlagen durchstöberte, auf die er und seine Kollegen Zugriff hatten. Lange Haftstrafen drohten ihm für das, was er getan hatte, und es schien, als würde ich endlich den Frieden finden, nachdem ich mich so lange gesehnt hatte, wenn auch nur für ein paar Jahre, bis er vielleicht wieder herauskam und mich finden konnte. Doch ich hätte niemals gedacht, dass dieser Zustand dauerhaft sein würde. Da mein Ex offensichtlich nicht mit der Zeit klarkam, nahm er sich selbst das Leben, noch bevor seine Anhörung zur Strafzumessung stattfand. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich vor Erleichterung in Tränen ausbrach, als ich die Nachricht hörte. Ich weiß, das mag grausam klingen, aber man muss sich in meine Lage versetzen. Dieser Mann machte mein Leben zum Schlimmsten, was es je gewesen war. So lange, wie es je gewesen war. Er machte jede Art von romantischer Beziehung unmöglich, und gerade das waren die schönsten Jahre meines Lebens, die einfach in Rauch aufgingen, weil er es nicht ertragen konnte, mich mit jemand anderem zu sehen. Er war nicht traurig über das, was er mir angetan hatte, also werde ich auch nicht um das trauern, was er sich selbst an Schaden gebracht hat. Sein ganz pathologischer Eigensinn und seine Besessenheit führten letztlich dazu, dass er in diese Lage geriet. Und wenn du mich fragst, er hat alles bekommen, was er verdient hat. Vor ein paar Jahren, als ich in der 8. oder 9. Klasse war, hatte ich 2 Freunde, die ich Matt und Amy nenne. Amy hatte eine extreme Schwärmerei für Matt entwickelt. Wirklich extrem. Amy würde jeden angreifen, der auch nur annähernd an Matt herankam. Ich weiß nicht, ob es nur ein obsessiver Schwarm war oder etwas anderes, aber es machte alle in unserem Freundeskreis sehr unwohl. Matt ist ein netter Kerl, der sie deswegen nicht verurteilte, aber er beklagte sich ständig darüber, wie genervt er wurde, wenn sie defensiv reagierte. Noch nicht einmal ein Jahr, nachdem Matt und Amy sich kennengelernt hatten, wurde es richtig seltsam. Immer wenn ich mit ihnen abhängte, bemerkte ich, dass Amy mich anstarrte, falls ich zu nahe an Matt herankam oder ihn auch nur berührte. An dieser Stelle sollte ich erwähnen, dass ich gerade herauszufinden begann, dass ich lesbisch bin. Also hatte ich natürlich keinerlei romantische Anziehung zu Matt und flirtete definitiv nicht. Ich erzählte Matt davon und er gestand, dass ihn auch ihr Verhalten störte, sogar bei all seinen eindeutig heterosexuellen Freunden. Ich begann, Amy zu meiden und lud sie nicht mehr zum Zusammensein ein, in der Hoffnung, dass sie irgendwann aufgeben und von dannen ziehen würde. Das war wirklich dumm von uns. Wir waren etwa 13 und wussten noch nicht, wie man ernsthafte Gespräche führt. Ein paar Wochen, nachdem wir begonnen hatten, sie zu meiden, bekam ich plötzlich eine Menge E-Mails mit Links zu ungeeigneten Websites an meine Schul-E-Mail-Adresse, was mich total in Panik versetzte, da ich diese E-Mail für alle schulischen Angelegenheiten nutzte, wie etwa Präsentationen. Am Ende musste ich eine neue E-Mail-Adresse für schulische Dinge erstellen, was ein großer Aufwand war, weil ich alle Dateien übertragen musste. Eine Weile passierte nichts, und dann begann ich, anonyme Drohungen und wirklich unangemessene Nachrichten in meinem Facebook-Posteingang zu erhalten. Das klingt vielleicht nicht so schlimm, aber ich war 13 und eine der Nachrichten sprach davon, meine Haustiere brutal zu töten und beschrieb sogar, wie man in meinen Hinterhof eindringen könne. Das war super unheimlich und ich erzählte es Matt. Der meinte, er bekäme auch merkwürdige Nachrichten. Er berichtete, dass ihm zuerst Liebesgedichte, Lieder und Geschichten über ihn geschickt wurden. Er forderte den Absender auf, damit aufzuhören, sonst würde er die Polizei rufen, was allerdings nur ein Bluff war. Es hörte eine Weile auf, begann aber dann wieder. Diesmal drohte die Person, sich selbst zu verletzen und schickte Matt Bilder von Selbstverletzungen. Wir waren beide ziemlich verstört, doch wir waren zu jung und sagten es nicht unseren Eltern, weil wir dachten, wir würden Ärger bekommen. So verhalten sich Kinder halt manchmal. Die Online-Aktivitäten gingen mehrere Monate weiter und wurden immer verrückter. Schließlich beschlossen Matt und ich, unsere Facebook-Accounts zu löschen, weil wir solche Nachrichten bekamen und Angst hatten. Nachdem wir das getan hatten, hörte es komplett auf. Wir sahen Amy weder in der Schule noch in den örtlichen Parks, was merkwürdig war, denn in unserer kleinen Stadt kennt man sich normalerweise. Eines Tages planten Matt und ich, nach der Schule zusammen abzuhängen und zu Matt nach Hause zu gehen. Ich verließ meine Klasse und wollte ihn unter einem Baum in der Nähe des Abholbereichs treffen. Als ich nur ein paar Meter entfernt war, bemerkte ich, dass er mit jemandem sprach. Ich ging näher und ich hörte, dass sie sich stritten. Matt, der normalerweise ruhig und entspannt ist und den ich nie laut schreien gehört hatte, war so wütend, dass seine Ohren rot wurden. Und die Person, mit der er sprach, war Amy. Sie sah ganz anders aus als zuvor. Blasser, mit viel weiter lockerer Kleidung, obwohl es über 40 Degrees warm war. Ich hörte, wie Matt in einem Tonfall sagte, »Hör auf, mich und meine Freunde zu belästigen, du bist doch total verrückt.« Trotz seines Geschreis hatte Amy ein unheimliches Grinsen, wie man es beim Posieren für ein Foto hat, das man eigentlich nicht machen will. Sie sagte etwas in der Art, »Wir haben so lange nicht miteinander gesprochen, ich habe dich vermisst.« Ich konnte sie kaum verstehen und ging schnell zu Matt, weil er wirklich so aussah, als würde er ihr gleich eine verpassen. Als ich bei ihnen ankam, wirkte Matt erleichtert und schlug vor, dass wir einfach weitergehen und zu ihm nach Hause fahren sollten. Ich warf einen Blick zu Amy und ihr unheimliches Lächeln war verschwunden. Stattdessen starrte sie mich wütend an. Ihr Gesicht verzog sich, sodass ihre dunklen Augenringe und eingefallenen Züge noch stärker hervortraten. Sie schrie irgendetwas in Richtung meines Autos, aber nachdem ich ihr dieses unheimliche Gesicht gesehen hatte, rannte ich zu Matt, um ihn zu fragen, was gerade passiert war. Matt schaute schweigend auf seine Hände, die er nervös rieb, eine Gewohnheit, die er in stressigen Momenten hatte. Ich entschied, nicht weiter nachzuhaken und wir ließen das Thema fallen. Als wir bei ihm ankamen, blieben wir länger und spielten Videospiele. Gegen 18 Uhr, als ich nach Hause gehen wollte, begann die Sonne unterzugehen. Es dauerte zwar etwa eine Stunde, bis sie vollständig verschwand, aber ich war mir sicher, rechtzeitig zu Hause anzukommen. Zu Hause angekommen, stellte ich fest, dass mein Haus leer war. Ich machte mir etwas zu essen, wärmte das Abendessen auf und schlief ein. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, fiel mir auf, dass meine Katze nicht in meinem Bett lag, was sehr seltsam war, denn sie schlief immer bei mir. Ich dachte, sie sei vielleicht unten am Essen gewesen, also schaute ich in ihrem Napf nach, doch ihr Futter von gestern Abend war nicht angerührt worden. Ein unheilvolles Gefühl beschlich mich, das ich nicht abschütteln konnte. Meine Eltern waren entweder noch am Schlafen oder bei der Arbeit, und nachdem ich Frühstück gemacht und gegessen hatte, machte ich mich auf den 5-minütigen Weg zur Bushaltestelle. Die Schule verlief an sich normal, abgesehen davon, dass Matt irgendwie sehr abwesend wirkte. Nach meinem Algebraunterricht sagte er, dass er nach der Schule mit mir sprechen müsse und wir sollten uns wieder unter demselben Baum treffen. Ich fand das schon merkwürdig, stimmte aber zu. Außerdem fragte ich ihn, ob er meine Katze gesehen hätte, da sie dafür bekannt war, in der Nachbarschaft umherzuwandern. Doch er wurde ganz blass und zuckte nur mit den Schultern. Ich war ziemlich verärgert, dass er das nicht ernst nahm und einfach zum Unterricht zurückging. Als die Schule zu Ende war, traf ich Matt wieder und er behauptete, er wisse, wo meine Katze sei. Ich war mittlerweile richtig genervt, weil ich ihn direkt danach gefragt hatte und er reagierte zunächst ausweichend. Schließlich holte er seinen iPod Touch heraus und zeigte mir ein verstümmeltes Bild. Den abgeschnittenen Schwanz meiner Katze, blutverschmiert, zusammen mit einer Notiz und dem Halsband bzw. dem Namensschild der Katze. Ich fing an zu weinen, als er mir erzählte, dass er das vor der Tür seines Hinterhofs gefunden hatte und die Notiz behauptete, dass Matt mit ihr betrogen habe, als Rache für etwas. Matt entschuldigte sich und fügte noch etwas hinzu, aber ich war inzwischen abgelenkt. Ich kam erst wieder zur Besinnung, als er anfing, über Amy zu sprechen. Sie solle es gewesen sein, die das Ganze inszeniert habe. Er erklärte, dass sie im Vorfeld ein Gespräch geführt hätten und er herausgefunden habe, dass sie derjenige war, der ihm diese seltsamen Nachrichten schickte, ebenso wie andere Freunde, die anscheinend auch stalkt wurden. Er sagte, dass Amy behauptete, Matt sei ihre Freundin und dass sie sich nun an mir rächen wolle. Ich erinnere mich, dass sie an dem Tag, als ich zu Matt nach Hause ging, etwas über meine Katze sagte. Wir waren beide total verängstigt. An diesem Tag gingen Matt und ich zu meinem Haus und schauten aus meinem Fenster, um nach Amy Ausschau zu halten. Nach etwa einer Woche stellten wir fest, dass man sie nicht mehr sah. Wir fragten herum, ob jemand sie gesehen hatte, und alle sagten, sie sei nicht mehr da, bis auf ein Mädchen, das ich kaum kannte. Das meinte, Amy sei in einen anderen Staat gezogen. Matt und ich waren überrascht, denn warum sollte sie wegziehen? Er erklärte, dass Amy deswegen sehr wütend gewesen sei. Ab diesem Zeitpunkt wurde jeglicher Kontakt zwischen Amy und mir abgebrochen und ich sah sie nie wieder. Allerdings erhielt Matt noch ein Jahr lang anonyme Liebesbriefe, die niemand unterschrieb. Ich hörte irgendwann auf, mit Matt zu reden. Wir drifteten auseinander und ich weiß nicht, ob er die Briefe noch bekam. Aber eines weiß ich. Amy, falls du noch irgendwo in den Weiten existierst, sei bereit, denn ich komme auf dich zu. Ich hatte eine ziemlich großartige Kindheit, bevor sich meine Eltern scheiden ließen. Ich lebte in einem großen, alten Haus mit viel Gartenfläche und einem brandneuen, eingelassenen Pool. Ich war das mittlere Kind und hatte damals nur zwei Brüder, also hatten wir das typische Vorstadt-Nukleus-Familien-Setup. In meiner Straße lebten viele unterschiedliche Leute, aber mein Haus war eines der wenigen, in dem eine Familie wohnte. Das Haus nebenan bewohnt ein älteres Ehepaar, das eine Menge Hunde hatte, und gegenüber wohnte ein anderes älteres Ehepaar, das es liebte, mich und meinen älteren Bruder zu veralbern. Die beiden waren ehrlich gesagt ziemlich nett. Direkt nebenan lebte Mike und genau über ihn geht diese Geschichte. Mike war ein zurückgezogener Typ, der allein lebte. Wir sahen ihn nur selten. Entweder wie er mit seinem Hund spazieren ging oder wie er den Müll rausbrachte. Was merkwürdig war, denn in meiner Straße kannten sich die meisten sehr gut, aber niemand wusste wirklich etwas über diesen Mike. Ich sah ihn kaum. Es leuchteten immer die Lichter in seinem Haus und soweit sich mein älterer Bruder erinnern kann, war er nie so richtig unterwegs wie alle anderen in unserer Straße. Es war nicht so, dass er nicht zu Hause war, denn sein wirklich schöner Jeep Wrangler stand immer in seiner kleinen Auffahrt, es sei denn, er war bei der Arbeit. Eines Abends saß ich mit meinen Eltern im Esszimmer und wir spielten ein Brettspiel, als es an der Tür klopfte. Diese Nachbarschaft war keineswegs rau, also hielten meine Eltern die Tür normalerweise unverschlossen, bis es Zeit zum Schlafen war und verweigerten selten, jemandem die Tür zu öffnen. Mein Vater bemerkte, dass es Mike war und öffnete sofort. Als freundlicher Nachbar lud er ihn auf ein Bier ein, obwohl wir nie wirklich mit ihm Kontakt hatten. Mike setzte sich und ich erinnere mich, dass ich neben meinem Vater saß und super schüchtern und unbeholfen war, weil mir dieser Typ immer ein mulmiges Gefühl gab. Er fuhr fort, meinen Eltern zu erzählen, dass er wusste, dass meine Mutter in einer Firma für Hausrenovierungen arbeitete, was an sich nicht ungewöhnlich war, da das Firmenauto meiner Mutter mit dem Logo übersät war und immer in unserer Auffahrt parkte, und er wollte wissen, wie ihre Preise seien und so weiter. Also begann meine Mutter, ihm einen Verkaufspitch zu geben, und ich langweilte mich an der Erwachsenenkonversation und ging, um meinen Bruder spielen zu sehen, wie er das Tony Hawk Skateboard-Spiel auf seiner Xbox spielte. Mike blieb vermutlich etwa eine Stunde, verabschiedete sich schließlich mit einem freundlichen Händedruck und bedankte sich fürs Bier. Jatta, jatta. Meine Mutter und mein Vater tauschten verwirrte Blicke aus, als sie die Tür hinter ihm schlossen, und mein Vater machte den Kommentar, dass das super seltsam sei und der Typ irgendwie eine merkwürdige Aura habe. Aber sowohl er als auch meine Mutter taten es als gegeben, dass er ein Einzelgänger sei und nicht die besten sozialen Fähigkeiten besaß. Nach diesem Treffen begann meine Mutter, Mike überall zu sehen. Und ich meine wirklich überall. Das war ein großer Sprung im Vergleich zu früher, als wir ihn buchstäblich nur vor diesem Haus oder beim Gassigehen mit seinem Hund sahen. Es ist nicht so, als ob es so wäre, dass man, wenn man ein neues Auto kauft, plötzlich überall dasselbe Auto sieht. Ich lebe in einer ziemlich eng verbundenen Gemeinschaft in einer Kleinstadt, in der es schwer ist, auszugehen, ohne jemanden zu treffen, den man kennt. und jeder war immer super freundlich und grüßte, auch wenn man sich nicht gut kannte. Mein Punkt war, hätte meine Mutter Mike schon einmal in der Öffentlichkeit gesehen, dann hätte sie sich daran erinnert. Es begann damit, dass sie ihn an üblichen Orten sah. Im Supermarkt, bei Target, an Tankstellen oder beim gelegentlichen Gang zur Bank. Dann, im Laufe der Wochen, fiel ihr auf, dass jedes Mal, wenn sie aus unserer Auffahrt losfuhr, um irgendwo hinzufahren, sofort sein roter Jeep hinter ihr herfuhr. Er wartete darauf, dass sie losfuhr, stieg dann einfach in sein Auto und folgte ihr. Sie bemerkte ihn sogar einmal auf dem Parkplatz ihrer Arbeit. Sie wusste, dass es er war, wegen der Aufkleber an seinem Stoßfänger. Es wurde richtig seltsam, als er anfing, zu meiner Mutter zu kommen, während sie auf ihrer Veranda rauchte oder einfach nur draußen saß und las. Er führte mit ihr wirklich unangenehme Gespräche, solche, bei denen einem die Person, mit der man spricht, so sozial unbeholfen ist, dass das Gespräch fast körperlich schmerzhaft wird und man sich einfach nur wünscht, dass sie geht. Das passierte ungefähr zweimal pro Woche und meine Mutter fing an, wirklich Angst zu bekommen vor seinem Verhalten. Ich denke, ihr Tiefpunkt war an einem Tag im Fitnessstudio, als er auftauchte. Er war ihr schon einmal dort gefolgt und sie sah ihn immer hinter ihr an einer der Maschinen stehen und spüren, wie er sie die ganze Zeit anstarrte. Dieses Mal erschien er etwa 45 Minuten in ihre übliche einstündige Trainingseinheit, stieg auf die Maschine hinter ihr und blieb dort für den letzten Teil ihres Trainings. Sie konnte schließlich gehen und er folgte ihr etwa 15 Minuten später, als er einfach beschloss aufzustehen und zur gleichen Zeit das Fitnessstudio zu verlassen. Das war nicht normal. Sie nahm sogar einen super seltsamen, abseits gelegenen Rückweg nach Hause, um ihre Vermutung zu bestätigen, dass er ihr folgte. Und tatsächlich, er war die ganze Zeit hinter ihr. Schließlich war sie es leid, kam total verängstigt zurück und sagte meinem Vater, dass sie ihn das nächste Mal zur Rede stellen und hoffentlich vertreiben würde. Einige Wochen nach diesem Vorfall hatte sich das Ganze fast vollständig beruhigt. Meine Mutter dachte, dass er vielleicht zu etwas anderem übergegangen sei oder erkannt habe, dass er ein total weirder Typ sei. Doch eines Nachts wachte ich spät auf und ging in die Küche, um ein Glas Wasser zu holen. Es musste mindestens Mitternacht sein, spät für ein 10-jähriges Kind, denn meine Eltern schliefen und das einzige Licht im Haus war eine kleine Lampe auf unserem Klavier im Esszimmer. Um von meinem Schlafzimmer in die Küche zu gelangen, musste ich durch das Esszimmer gehen, das zum Vordach unseres Hauses hinausging und zur Seite zu Mikes Haus auf der anderen Straßenseite zeigte. Ich sollte erwähnen, dass es auf dieser Seite des Esszimmers auch ein riesiges Erkerfenster gab, das zur Straße hin ausgerichtet war. Auf meinem Weg durchs Esszimmer schaute ich kurz nach links, um einen Blick nach draußen zu werfen, und was ich sah, werde ich nie vergessen. Mike saß einfach auf unserer Veranda, auf einem unserer Stühle, und sah sich unser Haus durch das große Erkerfenster an. Wir merkten beide, dass wir uns gleichzeitig gesehen hatten und seine Augen wurden groß. Er sprang auf und rannte zurück über die Straße zu seinem Haus. Ich war so verängstigt, dass ich meinen Eltern nie davon erzählte. Das war dumm, aber ich war erst 10 und hatte Angst, dass sie mir nicht glauben würden oder, noch schlimmer, mir glauben würden. Dann kam mein Vater hinüber und machte es Mike richtig schön deutlich. Ich tat mein Bestes, um es zu vergessen. Ab dann belästigte Mike meine Mutter nie wieder und meine Eltern ließen sich etwa 2 Jahre später scheiden. Wir zogen aus diesem Haus aus und er bekam sein Haus auch nicht renoviert, obwohl ich heute nicht mehr dort wohne. Ich hoffe, ich sehe Mike nie wieder. Als ich in der 11. Klasse war, kam ein Typ aus einem anderen Bundesstaat in unsere Schule und er entwickelte eine ernste Besessenheit von mir. Am Anfang war es noch recht harmlos. Er versuchte, mit mir zu sprechen, allerdings immer über die merkwürdigsten Dinge. Hätte er mich ganz lieblich um ein Date gebeten, hätte ich mich wahrscheinlich schuldig gefühlt, ihn abzulehnen. Aber weil er so aufdringlich war, hatte ich keinerlei Bedenken, ihm klarzumachen, dass er verschwinden sollte. Ein gutes Beispiel war das erste Mal, als ich ihn abwies. Die meisten Jungs hätten es vielleicht einfach hingenommen, eventuell gedacht, ich spiele ein wenig schwer zu kriegen. Doch dieser Vorfall tat weh. Er schlug sofort auf einen Spind neben mir ein und das laute Geräusch ließ mich zusammenzucken. Jede noch so kleine Unsicherheit darüber, ihn abzuweisen, verschwand im Nu, als er so ausrastete. Er schlug nicht nur auf den Spind ein, weil er dabei eine riesige Szene verursachte, rannte er auch noch mit voller Geschwindigkeit davon. Für mich war es zu diesem Zeitpunkt die peinlichste und zugleich erschreckendste Erfahrung, die mir je von einem Menschen angetan wurde. Zwar schien er nach diesem Ausbruch zunächst ein paar Schritte zurückzugehen, doch schon bald verstärkte er seine Bemühungen. Er trat in jedes Nachmittags-AG ein, in der ich Mitglied war. Sobald die Treffen vorbei waren, folgte er mir in einiger Entfernung nach Hause. Einmal erwischte mein Vater ihn dabei und jagte ihn die Straße hinauf. Danach entwickelte sich daraus ein riesiges Familienproblem. Ich fand die ganze Sache absolut demütigend. Vermutlich, weil ich gar nicht richtig verstand, wie ernst die Situation war. Es war nervig, fast beängstigend. Aber ich dachte nicht, dass er wirklich dazu fähig wäre, mir ernsthaft weh zu tun. Doch so lief es nicht. Einige Monate, in denen ich seine Annäherungsversuche stets ablehnte, sagte er mir, dass er sich das Leben nehmen würde, falls ich nicht mit ihm ausgehe. Ich sagte weiterhin nein, denn ich empfand solche emotionale Erpressung als absolut abscheulich. Statt dass er Mitleid erregte, wuchs mein Hass auf ihn umso mehr. Das Ganze basierte auf der Überzeugung, dass er nichts in die Tat umsetzen würde, dass er nur leere Drohungen und theatralische Inszenierungen von sich gab. Oder so dachte ich zumindest. Die nächsten Tage war er mehrere Tage lang nicht in der Schule anzutreffen. Es gingen Gerüchte um, dass er sich tatsächlich das Leben genommen haben könnte, und ich hätte gelogen, wenn ich behauptet hätte, dass mich das nicht total aus der Fassung gebracht hätte. Ich meine, ein Junge sagt, er werde sich umbringen, wenn ich nicht mit ihm ausgehe, und dann tut er es auch noch. Das hätte mich mein Leben lang verfolgt. Als er dann wieder auftauchte, war mir klar, dass er die Schule wohl ein paar Tage schwänzen würde, um mir ein wenig Angst einzujagen. Mission erfüllt. Und das bestätigte mir, dass er nicht den Mumm hatte, es wirklich durchzuziehen. Er kam mit Bandagen zurück und drängte sich mir während der Mittagspause förmlich in die Enge, um mir zu sagen, du hast mich dazu gebracht. Ich ignorierte ihn, ohne wirklich nach den Wunden zu fragen, doch ein Teil von mir ist bis heute überzeugt, dass er sie nur kaschierte, obwohl gar nichts da war. Der nächste größere Vorfall ereignete sich zum Ende unseres Abschlussjahres. Nach einem Clubtreffen blieb ich noch, um beim Aufräumen zu helfen. Meine Freundin war kurzzeitig verschwunden, um etwas aus ihrem Spind zu holen, und in dem Moment bemerkte ich nicht, wie mein Stalker wieder in den Raum schlich. Er muss seinen Moment genutzt haben. Er kam von hinten und packte mich an der Brust. Ich erinnere mich nicht mehr genau an seine Worte, aber ich war so entsetzt, dass ich tatsächlich aufschrie. Genau deshalb wurde die Polizei eingeschaltet, denn die Sicherheitskamera des Raumes nahm alles auf. Die ganze Angelegenheit landete vor Gericht. Er wurde verurteilt, und ich glaube, dass ihm dieser Vorfall sogar den Platz an seiner Wunsch-Uni gekostet hat. Für mich war das ein kleiner Akt der Rache, den ich sehr schätzte. Allerdings führte es letztlich dazu, dass er noch mehr Freizeit hatte, um mich zu stalken. Ich wurde absolut paranoid, weil er ständig auf dem Campus herumlungerte. Zu diesem Zeitpunkt zeigte er jedes erdenkliche Verhalten eines kontrollierenden, manipulativen Soziopathen, und ich hatte ständig Angst, dass er irgendwann noch Schlimmeres versuchen könnte. Ich wechselte schließlich die Schule, und etwa ein Jahr später begann er mir E-Mails zu schicken. Die meisten waren Entschuldigungen für all die gemeinen Dinge, die er mir angetan hatte, und fragten, ob ich ihm vergeben könnte. Doch die E-Mails verwandelten sich schnell in Bitten, dass ich ihm meine Facebook-Daten gebe. Ich hatte ihn seit der Highschool auf Facebook blockiert und wollte auf keinen Fall, dass er herausfindet, wo ich zur Schule ging. Deshalb blockierte ich ihn auch in meinem E-Mail-Account. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört und ich bin sogar aus einem völlig anderen Grund quer durchs Land gezogen. Der Umzug brachte mir ehrlich gesagt viel Erleichterung, weil ich so sicher sein konnte, dass ich ihm nicht mehr zufällig begegnen würde und der Teufelskreis endgültig beendet sein könnte.